Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick und mir vis-à-vis sitzt der Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick und Gewinner vom Swiss Podcast Award Kategorie Sport. Tobi, ich gratuliere.
Ja, wir haben das beide gewonnen und du bist an der Zeremonie gewesen und wir haben uns nicht gesehen seitdem.
Nein.
Erst gerade vorher, wo du mir da auch feierlich den eingerahmten Award gegeben hast. Und jetzt musst du mir schon sagen, was mich am meisten beschäftigt hat, ich habe das Video bekommen von dieser Preisübergabe.
Mhm.
Und dann ist wie so gewesen, der Moderator oder Zeremonienleiter oder wie auch immer der heisst, hat gesagt, stellt euch schnell vor. Und dann hat er gesagt, Carlo, ich bin der Produzent. Du hast gesagt, ich bin der Florian. Und damit wäre es gewesen.
Ja, das ist großartig.
Und wenn ich jetzt nicht in Basel gewesen wäre, hätte ich mir da vielleicht sogar eine kleine Speech mit dir vorbereitet, was auch immer. Mhm. Man muss ja professionell sein und vielleicht auch den richtigen Leuten Danke sagen. Darum würde ich gern, dass du jetzt die Rede haltest.
Darf ich noch schnell sagen, der Auftritt ist wirklich super gesehen auf der Bühne. Der Moderator hat irgendwie, glaube ich, vom Morgen um 6 Uhr weg über 15 Panels moderiert und hat dann durch bis in die Nacht geschafft. Und irgendwann einmal ist er mit der Energie, glaube ich, leicht an seine Grenzen gekommen. Und vorher sind die Gespräche eigentlich immer so gewesen. Also, man hat sich kurz vorgestellt und hat auch einfach so gefragt, ja, warum hat jetzt euer Podcast Erfolg gehabt oder was ist euer Geheimnis? Und bei mir hat er einfach keine Frage gestellt. Ja. Genau. Ich habe nichts gross vorbereitet gehabt, aber haben wir den Produzent auf der Bühne gehabt. Der Carlo ist eben mit 17 von unseren Podcasts nominiert gewesen und hat mit uns gewonnen. Und ich glaube, das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht, dass so irgendwie noch der Produzent auf der Bühne war. Ich habe nicht gewusst, wer das ist, oder irgendwie so.
Aber die Leute haben geklatscht wenigstens, oder so? Dann gut, oder?
Nein, also so.
Standing halt, Ovations?
Ja, es ist so, ich würde jetzt sagen, es ist so ein bisschen Schweiz-Deutschland, also du hast ja auch die Stimmung im Stadion ein bisschen gefunden, es ist ein bisschen mau gewesen, so, ja, so ist es ein bisschen so, ist es so gewesen. Aber es ist nett gewesen. Es ist so, der Unterschied zu den Journalisten Awards ist bei den Journalisten Awards, die sind auf der Bühne so schrecklich, dass der Alk muss gratis sein.
Ja.
Und bei diesen Podcast Awards sind die Leute noch so jung und hoffnungsfroh und glauben an die Zukunft von ihrer Zunft, dass man dort den Alk selber zahlt.
Okay.
Genau. Aber ich möchte dir danken, dass du mich verpflichtet hast, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen. Und dem Carlo, dass er ihn produziert und, Familie Ringier, dass sie uns jeden Monat Geld überschießt.
Und ein Studio gebaut
hat. Genau. Ja. Und vor allem, also du hast noch gesagt, wer der Publikums Award haben zwei Junge gewonnen. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, weil die haben wirklich ihre Community einfach so zum Voten gebracht.
Beim allerersten Mal ist doch reingedruckt sogar gewesen, der Publikums Award.
Genau.
Also es ist wirklich, wenn du deine Community kannst mobilisieren, ist das voller Erfolg. Und,
aber unsere Community ist auch super. Sind ja irgendwie 22'000, sind ja nominiert gewesen, wir sind unter den letzten 20 gewesen. Also danke vielmals, die sind auch gut geklickt für uns.
Danke vielmals. Und also du musst dich überhaupt nicht bei mir bedanken. Ich glaube, du bist jetzt zum dritten Mal nominiert gewesen.
Ja. Ich musste den Transfer machen, damit es klappt.
Ja.
Genau. Also komm.
Da bin ich jetzt gespannt, wo wir einsteigen.
Ja, ich finde, man muss bei GC einsteigen. Man muss für GC einsteigen.
Ich denke schon wieder alle, jetzt wird es wieder ein Zürich-Podcast.
Ja, aber man muss halt trotzdem bei GC. Also es gibt noch ein, auch wenn, glaube ich,
wir machen das Meisterschaftsrennen wieder spannend.
Ist bei uns in der Sitzung entschieden. Gell? Also ich bin nicht dabei gewesen, aber ich habe mehrere WhatsApps bekommen von Leuten,
von empörten Reporter,
die über Thun und St. Gallen schreiben.
Ja.
Ob ich Ihnen können eine Datengrundlage liefern können, warum das Meisterrennen wieder spannend wird.
Aber da kommen wir dem Fall nachher dazu.
Ich finde, es gibt noch eine Frage, die offen ist, und die ist wirklich, die ist tatsächlich jetzt wieder offen.
Gut.
Und zwar, wer wird Letzte? Wer ist der Schlechteste? Und ich glaube, in dem Fall dürfen wir es wirklich sagen. Der in dieser Saison Letzte wird, ist wirklich nicht einfach der am wenigsten Gute, sondern es ist wirklich einfach der mit Abstand Schlechteste. Und GC ist wieder nominiert im Publikumssegment, glaub's.
Also GC möchte den Preis, so wie es jetzt aussieht, sehr gern mit heine.
0-4 gegen Sion. Die einzige Frage, die ich mir zu Sion gestellt habe, ist, haben sie sich nachher auf der Heimfahrt nochmal irgendwie Holzbretter gegen den Kopf geknallt, weil sie sich überlegt haben, dass sie eigentlich den Cup-Final vergeben haben, genau gegen das Team, das sie hier auf einer Arschbacke geschlagen haben.
Ich glaube, das war in den Interviews nachher noch Thema gewesen, zumindest bei Blue, dass das schon immer noch in den Köpfen der Spieler ist und das, ja, das muss sie verärgern. Man kann auch darüber diskutieren oder fragen, ob die Mannschaft irgendwie noch ein Teil heimgejoggt ist, weil die so nichts zu tun gehabt haben. Also, die sind ja 90, also die erste Halbzeit, und das meine ich jetzt voll im Ernst, habe ich das Gefühl, ist Sion knapp bei 50% gewesen. Und sind 1-0 in der Halbzeit. Ich weiß nicht, ich überlasse dir den Lied. Du hast heute den Knopf gedrückt zum Aufnehmen. Wir können nach deiner Reihenfolge durch die Misere durchquatschen.
Also ja, der GC Sion 0-4 und ich habe da jetzt, wir haben seit letzter Woche und darum bin ich die ganze Zeit am umeinander spielen, an meinem Computer haben wir einen Datenzugang zu einem sehr coolen Datenlieferant und die machen so Rennkürfeli, also so mit Expected Goals, wie viel, und es ist einfach, GC ist einfach, es passiert einfach nichts. Es ist wirklich krass. Also so, wenn du die Kurven anschaust, also im Spital kommen sie mit dem Elektroschocker.
Ja.
Weil sie denken, das ist wirklich, also Flatline. Und Sion, ja, schießt also am Schluss, hat sie halt 2,5 Goal, hat sie können schießen, sind es halt 4, am Schluss hat sie auch noch 5-0 sein oder so. Ich finde es Wahnsinn. Du hast mal geschrieben in unserem Chat, sehr cool, wie geht sie mit einer 7. Reihe das 0-1 probiert in Pause zu bringen. Das ist ihnen ja auch gelungen.
Ja. Mit Erfolg.
Mit Erfolg. Ich begriff's ja, also wenn du, also hast du 1-5 gehabt, dann ein 0-5? Oder was sind die letzten Resultate?
Ja, 1-5 in Thun untergegangen, dann ein 0-5 in Servette und ein 0-4 jetzt gegen sie.
Jetzt gegen sie. Also, dass du nach einem 1-5 und einem 0-5 und sagst, okay, wir schauen defensiv und nach einem 0-1 nicht gerade sofort alles aufmachst, ist verständlich. Aber die Szene beim 2-0, die habe ich müssen mehrfach durchschauen, weil ich es einfach nicht geglaubt habe. Das ist so ein Aufbau über rechts. Der Ball wird so halb schlecht, aber immerhin, er kommt noch zum Michi Frey, so in die Mitte gespielt. Und dann ist aber klar, du siehst, der Ball hat keinen Druck, der Frey muss ihm entgegenrennen. Und drei Sittner sagen, ja genau, dort wollen wir den Ball haben. Also das ist super, genau dort haben wir unser Pressing aufgestellt. Wir sind jetzt zu dritt gegen den Michi Frey. Und jetzt ist der Michi Frey schon am Mocken, oder? Also, ich glaube, ich würde nicht einen halben Zweikampf gewinnen gegen ihn. Mhm. Nie. Aber 3-1 ist hart. Und GC-Spieler sagen aber alle, top. Der Michi hat den Ball, der macht das. Und rennen alle führen. Und in dem Moment, wo er im den Zweikampf verliert, sind 6 GC-Spieler näher am Sion-Goal als der Ball.
Mhm.
Also, es sind noch 4 GC-Spieler hinter dem Ball, wie man dem sagt. Und dann kommt es zu einem 50-50-Zweikampf auf höhere Mittellinie, wo der GC-Spieler auch verliert. Auch den kann man gewinnen, aber okay. Dann sind es noch 3. Und 7 GC-Spieler sind, und der Ball ist auf höhere Mittellinie, und das Spiel auf Bau GC gewesen, sind noch 3 GC-Spieler hinter dem Ball. Es ist krass. Also das ist so, jo, also warum? Also
ist das, was dich am meisten beschäftigt?
Ja, das beschäftigt mich.
Ja,
ja, weil das zeigt, dass die Spieler dass nicht der Sinn für den Spielmoment fehlt.
Mhm.
Also wenn du
ja, das ist gut zusammengefasst.
Ja. Und wenn das die Problem, also und das kannst du ja nicht irgendwie raustrainieren kannst du so, dann kannst du sagen, wir bleiben immer 6 Mal hinter dem Ball. Also du darfst gar nicht Führer rennen, oder? Das ist vermutlich auch nicht die Lösung, wenn du keine Goal schießt. Es geht ja die ganze Saison schon ein Riesenproblem, sich überhaupt Goal-Chancen zu erspielen. Also ich begriff schon, dass du sagst, in gewissen Moment müssen wir halt den Führer gehen, aber das ist nicht der Moment.
Kann ich dir auch vielleicht einen Grund sagen, wieso das so könnte gewesen sein?
Ich wäre sehr froh.
Also ich weiß nicht, ob du schon in jüngerer Vergangenheit mal FIFA oder Fußballmanager oder so etwas gespielt hast.
Alles.
Meistens, wenn du dort die Spieler, die nicht auf ihre Position gehören, draufstellst, werden sie automatisch ein bisschen schlechter.
Mhm.
Und ich habe mal aufgezählt. Strosso, das erste Mal rechts Mittelfeld, zuständig linke Schiene gewesen die ganze Saison. Sven Köhler, angepriesen als die grosse Stütze für das defensive Mittelfeld, hat Innenverteidiger gespielt. Mikulic, Perspektivspieler, grosses Talent in der Innenverteidigung, ist Linksverteidiger gewesen. Ngom hat man als Innenverteidiger angekündigt, ist man aber, glaube ich, auch bei GC, zumindest die Teile vom Club, der Meinung, dass eigentlich mit seinem Speed und seiner Physis auf der rechten Schiene am besten aufgehoben wäre. Ullmann, Linksverteidiger, hat links Mittelfeld gespielt. Aspiensen, die ganze Saison linker Flügel, jetzt Achter. Also du hast, das sind 6 Spieler, 6 von 11, die nicht auf ihrer vermeintlich besten Position gespielt haben. Also ich schreibe das auch so in meiner Analyse, die nachher rauskommt.
Ah, jetzt bin ich mega froh, weil du hast mir vorher etwas gesagt und hast gesagt, das steht in meiner Analyse und ich habe gedacht, oh,
shit, was ich nicht gelesen.
Ich habe es nicht gelesen. Nein, ich habe es noch gar nicht können lesen.
Ich glaube wirklich, der ein oder andere GC-Fan auf der Playstation hat eine bessere Aufstellung angebracht. Und dann heisst es ja, wir holen den Trainer aus der U21, der kann genau den gleichen intensiven Fußball und steht für die gleiche Aufstellung und für Pressing und Zeug und Sachen. Was macht er? Gernot Messner, er spielt 4-5-1, ein abwartendes 4-5-1, offensichtlich, wie dann die Siebner-Kette, die es zwischendurch gegeben hat, glorreich beweist. Hat vorne aber keinerlei Konterspieler. Keiner, der Speed hat. Also die Aufstellung plus Taktik, ich glaube wirklich, ein paar GC-Fans hätten das auf ihrer Konsole besser angebracht, als das der Gernot Messner angebracht hat. Und es heisst ja immer, im Abstiegskampf, und ich kenne das nicht nur als GC-Beobachter, wie viele wissen ja auch als langjähriger HSV-Beobachter, gibt es so ein bisschen Einmaleins, oder? Stabilität, Selbstvertrauen, muss Druck von der Mannschaft nehmen, auf den einfachen Fußball fokussieren. Wenn du 6 Spieler von 11 auf eine andere Position stellst, als sie eigentlich gehören, dann, also, musst du wirklich aufhören. Ich habe es nach dem Servet-Spiel schon gesagt, Trainereffekt ist das Gegenteil. Und es wird nur noch schlimmer. Es wird nur noch schlimmer. Und ich finde es wirklich, dass man die Einsicht nicht hat und jetzt nicht einfach sagt, komm, es ist nicht der richtige Moment für jemanden eine Chance zu bekommen, wo in der U21 einen sehr guten Job gemacht hat, sondern es geht ums Überleben von dem Club. Geh doch wieder in die U21, wir versuchen es vielleicht nochmal, wenn es ein bisschen besser läuft. Und man holt wirklich einen Trainer, der Erfahrung hat, mit dieser Situation umgehen kann, wo der Druck wegnehmen kann, wo ja irgendwie die Situation erkennt. Ich meine, du musst das ja erkennen. Wenn schon im Team niemand die Situation kennt, außer die 2, 3, die noch übrig geblieben sind von der letzten.
Der arme Abraschi.
Der arme Amir.
Auswendig.
Der kennt sie auswendig. Aber sonst, wenn es schon auf dem Feld sonst niemand kennt, wie willst du in diesem Abstiegskampf bestehen? Ja. Ich find's Wahnsinn. Ich find's wirklich Wahnsinn. Und du bist schon so viel Mal vis-à-vis von mir gesessen und ich habe den grossen Untergang von GC angekündigt und Abstiegskandidat Nummer 1. Und so viele Leute haben mir dann nach, weißt du, wenn es mal einen 6-2 Ausrutscher gegeben hat in Bern gegen IB, alle über dann geschrieben haben, haha, du liest so falsch und bla, bla, bla.
Ja. Ja, du hast auch schon mal einen GC-Trainer, der jetzt nicht mehr da ist, als bester Trainer von der Liga.
Halte ich immer noch für einen Fehler, dass man den entlassen hat. Und man hat ihm auch wirklich das Leben wenn man das zurück anschaut, man hat ihm das Leben wirklich verdammt schwer gemacht, indem man ihm einfach einen schlechten Kader zusammengestellt hat im Sommer. Nicht nur low-budget, sondern schlecht. Und im Winter hat man ihm dann einfach gesagt, okay, du hast die ganze Zeit gesagt, zu wenig gute Spieler, da hast du 6. Wie willst du die alle integrieren, oder? Auch wenn die Spieler individuell, ich finde wirklich, ein Gumm in einem guten Super League-Team kann der einer der besten Verteidiger von dieser Liga werden. Mit seiner Physis, mit seinem Speed. Ist sogar wahrscheinlich der einzige Innenverteidiger in der Liga, der Freistoß schiesst für seinen Club. Ich weiss auch nicht, ob das für GC spricht oder nicht. Ein Köhler, der ja bei Braunschweig gut gewesen soll sein. Ein Michi Frey, der sicher in Sachen Mentalität etwas reinbringen kann. Aber das dann alles reinzubringen in die Teamchemie und in die Teamentwicklung, die alles gegeben zeigt. Also, ich finde wirklich, der Gerald Schämmerlin ist ein armes Sieg gewesen.
Und damit sind wir beim wirklichen Problem, oder? Und das ist dann halt, sind die Entscheidungen vom Alain Sutter. Vom Sportchef. Also, er hat die Mannschaft zusammengestellt im Sommer. Er hat die Wintertransfers gemacht und er hat entschieden, dass er den Gerald Scheiblinner entlässt, und durch einen Trainer ersetzt, der genau das Gleiche soll machen soll, wie der, der schon vorher war. Mhm. Und gesagt, ja, das Einzige, was es braucht, alles super gesehen, Gerald Scheiberner super, super, super gesehen, wir brauchen einfach den Impuls. Und stellt nachher Gernot Messner an und
ja, der Impuls ist ja da, jetzt ist es nicht mehr gehen.
Und der soll dann der Impuls geben, was völlig irgendwie ja unrealistisch ist. Also das ist ja auch eine Erwartung, wo gar nicht aufgehen kann. Also wie soll der U21-Trainer der sein, wo die Mannschaft nachher denkt, ah ja, stimmt jetzt. Das, was der vorher erzählt hat, irgendwie...
Es gibt...
Und jetzt, was macht er? Oder 0-5-0-4? Jetzt nimmt er die Spieler, jetzt sind es nur noch die Spieler.
Kann ja niemand auf niemand anderen mehr umhauen.
Ja, aber das, ich finde es, also wir haben ja, wo er gekommen ist, haben wir ja geschrieben, super von GC. Habe ich, glaube ich, sogar einen Kommentar geschrieben. Das ist eine Persönlichkeit, den kennt man, das ist mal nicht immer nur der Trainers Gesicht gegen aussen. Er hat ja dann auch gesagt, eben da beim Sven Schoch und dem Christian Finkbeiner im Interview, ich will ein Leuchtturm sein. Das wird mir jetzt immer um die Ohren gehauen, die Aussage. Aber die Aussage grundsätzlich finde ich richtig.
Ja.
Und er hätte auch müssen sein. Und jetzt, immerhin, gestern ist er auch angestanden.
Gestern
ist er es gewesen. Sonst finde ich, ist er wenig greifbar für uns Medien und damit eigentlich auch für die Leute aussen, die nicht irgendwie nähere Beziehungen zu GC haben. Hätte ich mir eigentlich immer mehr Präsenz gewünscht. Eben gerade in der Moderation, warum verlieren wir da eigentlich alle die Matches und so. Aber die Entscheidungen sind, also wenn du die Saison anschaust, eben, Sommertransfers, Wintertransfers, Trainerwechsel, die sind alle nicht, also eben, bei den Wintertransfers haben wir auch gefunden, ja, es ist Qualitätssteigerung, aber warum holst du die, wenn du das Geld offensichtlich ja schon gehabt hast, warum gibst du in dieser Mannschaft nicht eine gewisse Grundstabilität im Sommer?
Das ist wahrscheinlich das grosse Problem, wo man verpasst hat. Und Daniel Sutter oder LAFC wird dir jetzt sagen, weil die Spieler, die man hat wollen, nicht gekommen sind.
Mhm. Ja, aber das ist, also du bist ein Super League-Club. Also jeder Super League-Club hat das Problem. So. Und irgendwie zumindest 10 andere oder 9,5, wenn man den FCZ irgendwie noch reinnimmt, haben es auch geschafft, dass ein paar Spieler gekommen sind, die man hätte wollen und irgendwie halbwegs funktionieren, oder? Also so eine. Ich weiss, du hast im Sommer gesagt, die Mannschaft, und ich kann es dir nicht ganz glauben, hast du gesagt, die Mannschaft ist saufdünn. Ich weiss es noch. Und das ist sie. Also das ist sie gewesen. Also mit dem eine Suppe kochen ist wirklich wahnsinnig schwierig, oder?
Ich glaube, bis auf die zwei, drei Positionen, wo man, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr Stabilität und irgendwie Achsen noch hätte müssen verstärken innerhalb vom Team im letzten Sommer, bin ich jetzt nicht zwingend der, der jetzt schon, oder es hat ja dann gestern aus dem Stadion, weiss ich was, da alle muss weg und Sportchef und Trainer. Ich glaube jetzt, das ganz grosse Chaos veranstaltet in dieser entscheidenden Phase innerhalb vom Club halt jetzt nicht für richtig. Und eben der Alain Sutter ist auch gestern angestanden. Er versucht eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Ich finde, es gelingt ihm überhaupt nicht. Also selbst bei ihm merkst du ein bisschen auch in seinen Aussagen, es macht etwas mit ihm, wäre ja komisch, wenn nicht. Und ich finde aber schon, die Trainer, ich hake jetzt auf dieser Trainerentscheidung um, ich glaube, die muss sofort und so schnell wie möglich korrigieren und dann halt über seinem Ego stehen oder seinem Stolz, zum nochmal einen dritten Trainer holen. Und ich glaube schon auch, und der Kubi hat das in seiner Analyse geschrieben bei uns, nach dem Serbien-Spiel, glaube ich, es fehlt so ein bisschen jemand, der ihm, glaube ich, ein bisschen Paroli bietet, wo es Reibung gibt, wo ja durchaus positiv kann sein. Oder er hat sehr viele Leute jetzt um sich herum, die wirken wie Ja und Amen sagen. Und hat auch von LAFC gefühlt ja einen Blankoscheck bekommen, volle Macht über alles. Und ich glaube, der bräuchte vielleicht schon eine Funktion vom Harald Gärtner, wo ja dabei ist, wo innen sieht in die Mannschaft, wo jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Situation ist mit GC, wo vielleicht dann auch mal in den entscheidenden Fragen vielleicht gewisse Sachen kritisch hinterfragt. Vielleicht macht das ja, aber man hat von außen nicht das Gefühl.
Ja, ich frage mich sowieso, also, müsste der Harald Gärtner jetzt nicht eigentlich, also höchstens am Winter irgendwie ein Hotelzimmer in Zürich haben und da sein? Also ich meine, er ist schon Europachef. Aber welcher Club ist der? Also sie haben ja einen Club in der höchsten Liga in Europa.
Ja, aber er ist halt auch noch in Innsbruck. Der muss, also ich finde, also man hat ja die Macht am Alain Sutter gegeben, da kann man ihm die Freiheiten auch geben. Und für das, was ich dann gefühlt jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, den Harald Gärtner gesehen, ich weiß, also sonst kann er dann den Job auch einfach selber machen.
Ja.
Aber das haben wir ja beim Stefan Schwarz irgendwie auch schon gesagt.
Gibt es irgendetwas, wo dir als GC-Afficionado Hoffnung gibt?
Ja, nur der Amir Abrashi. Also, ich glaube auch, wenn ich so die Social-Media-Kommentare durchgegangen, ich glaube, man sehnt sich jetzt so nach der letzten Hoffnung Amir Abrashi, wo weiss, wie die Situation ist, wo schon mehrmals auch bewiesen hat, nur schon von der Ersatzbank, dass er kann das Team irgendwie mitbegeistern, mitziehen, heiss machen. Und dass er, jetzt ist er ja, glaube ich, krank gewesen am Wochenende, dass er idealerweise gegen Winterthur in irgendeiner Form vielleicht zuerst aus oder auf dem Feld einfach dabei ist und voll involviert ist, weil alles andere macht mir nicht mehr viel Hoffnung, außer den Trainerwechsel.
Mhm. Also was auch noch verrückt ist, ist, sie bekommen es 0-2 und dann gibt es, glaube ich, in der 70. Minute noch einen Abschluss und dann nichts mehr. Nichts mehr. Also einfach nicht ein Abschluss bis zum Schluss. Wow, also. Aber ja, was auch noch Hoffnung gibt, sie sind immer noch vorne dran. Sie haben eigentlich 6 Punkte Vorsprung auf Winterthur oder mit der Goal-Differenz.
Ja, also wenn sie so weitermachen, holen sie neue.
Ja, aber.
Wenn sie jedes Spiel 5 Goal bekommen, dann ist der Vorsprung.
Aber sie haben faktisch 6 Punkte Vorsprung. Und das, und hinter dran ist noch Winterthur, also von dem her.
Ich kann übrigens, muss ich dir vielleicht auch noch schnell sagen, ich habe gestern, ohne zu reden mit dir, einen Instagram-Aufruf gemacht für Fragen und Inputs. Mhm. Ich bin ein bisschen überfordert mit allen Rückmeldungen. Es sind, glaube ich, über 100 Fragen reingekommen an uns. Aber was schon sehr viel beschäftigt, ist GC, logischerweise. Und so zusammenfassend, eben viel muss da alles unterweg und so, aber was oder wer kann GC noch retten? Ist x-mal gekommen.
Darum sitzen wir im Podcast-Studio im warmen, gemütlichen, gell, klimatisierten, weil wir irgendetwas können behaupten können, dass das würde funktionieren. Nein, ich habe es ja schon mal gesagt. Jetzt brauchst du einen Trainer, wo Vibes überbringt, wo Feuer entfacht und wo weiss, wie ein 4-4-2 funktioniert. Und der Trainer heisst Uli Forte.
Ich bin nicht deiner Meinung. ich habe einen ganz klaren Favorit.
Gut.
Und also ich habe schön, über 4 Ecken herausgefunden, dass der sogar bereit wäre, das vielleicht zu machen oder sich anzuhören. Ricardo Moniz.
Okay.
Und die Idee ist mir gestern in der Halbzeit gekommen. Und jedem, wo ich das sage, finde das eine hervorragende Idee. Was sagst du dazu?
Ich probiere, also vom Feuer her, ja, sicher. Ich probiere mir jetzt, ich weiss jetzt nicht mehr, wie er eingestiegen ist. Er ist natürlich beim FCZ auch in einer schwierigen Phase eingestiegen und hat es dann dort geschafft, in Top 6 zu kommen. Unter anderem, indem er ein Spiel in Winterthur gewonnen hat. Kein sehr schönes Spiel, aber man hat es gewonnen, irgendwie. Und von dem her, ja, das stimmt.
Also
er lässt nicht 4-4-2 spielen. Das wird er nicht machen. Das ist ja egal. Ja.
Brennt Feuer und Flamme für seinen Job. Der hat, glaube ich, auch noch eine Rechnung offen in der Super League nach seinem unschönen Abgang beim FCZ. Der weiss, wie man mit Jungen schafft. Also es wäre nicht nur ein Feuerwehrmann, sondern hat auch Perspektiven. Also der hat einen Leistungsausweis in den Clubs wie Red Bull und so, wo er junge Talente ausgebildet hat, wo er auch beim FCZ gemacht hat. Der muss nur ein PK machen und der hat den ganzen Fokus wieder nur auf sich und keiner prügelt auf den Spieler rum und kann denen Selbstvertrauen geben und zureden. Der hat wahrscheinlich allein seinem linken Zehen mehr Erfahrung als Gernot Messner. Also ich finde, du müsstest sofort das Telefon in die Hand nehmen und ihm anrufen.
Und ich nehme an, er ist im Moment ohne Job. Weil
nein,
er
nein, 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 er ist schon.
Hat er wieder einen?
Ja, 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 er hat einen relativ schnell Job. Ich muss schnell schauen, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, der AS drin ziehen.
Mhm.
Das sagt dir jetzt natürlich etwas.
Absolut, ja. Ist er dort nicht schon mal gesehen?
Aber heute ist er schon mal gesehen, siehst du? Du kennst ihn ziemlich gut. Slowenische Liga.
Ja, ist er dort nicht mal freiwillig gegangen?
Das kann sein.
Ich glaube,
Das wäre das erste Mal, wenn er
freiwillig gegangen, nicht weil er ein Angebot gehabt hat.
Slowakisch.
Ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist bei mehreren Clubs ja freiwillig gegangen, weil er gesagt hat, es bringt es nicht. Irgendwie kann nicht so arbeiten, wie ich will, oder wir haben das Resultat nicht. Und dann hat er sich selber zurückgezogen. Ohne, dass er einen neuen Job gehabt hat.
Okay. Ich glaube, er wäre super. Und er hat auch beim FCZ gezeigt, dass er sehr, leidensresistent ist. Also man kann ihm auch sehr viele Inputs geben und er tut dich immer noch verteidigen, auch wenn die Inputs dann nicht funktionieren. Und
also da, ich finde, du hast wirklich einen guten Punkt, wo du gesagt hast, was der Uli aber auch will machen. Er will den Fokus auf sich nehmen und was er wirklich nie, also doch, was er ja schon gemacht hat, er hat ja dann schon, wenn der Spieler schlecht, ich glaube, der Ricardo Moniz hat wie kein Wortfilter. Also wenn du ihn etwas fragst, wirst du eine Antwort bekommen, die er in dem Moment als wahr empfindet.
Ja.
Und darum sind ja die Pressekonferenzen vor und nach dem Match immer so grossartig. Und wenn einer richtig schlecht geshootet hat, ist auch dann nicht der Trainer, der sagt, jojo, alles, das ist ja Teamarbeit und so. Und der, der drei Eigen gut geschossen hat, der gehört auch zum Team. Sondern er hat dann auch gesagt, ja, das ist schrecklich gewesen, was der gemacht hat und ganz schlimm. Aber ja, nein, finde ich eine gute Idee. Ich nehme an, die Telefonnummer werden sie bei GC noch haben.
Sonst, wenn
die,
nicht,
meldet euch
bei mir.
Haben sie die Foot geschossen mit den alten Pokalen?
Ich kann dir sicher irgendwie organisieren.
Sehr gute Idee.
Ja.
Ja. Wie viel Prozent nimmst du?
Wenn ich wieder in den Genuss komme, muss ich jetzt ganz ehrlich, ich habe Ricardo Moniz schon, wir haben den schon sehr kritisiert in diesem Podcast.
Ja.
Ich habe ihn über seine Art, wo er ja sehr aktiv coacht, habe ich schon mich ein bisschen abfällig, über andere Sachen, über seine PKs haben wir schon zum Teil ein bisschen gelästert, aber ich vermisse sie. Sie sind so das Highlight von meiner Woche nach Betrachtung. Ab und zu weiss man ja dann erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat.
Meistens ist es so. Also, ja. Es ist schön, liebe
das ist
Leute,
geht's und
liebe Leute wenn ihr in einer Beziehung sind oder so, überlegt es euch schnell. Wenn es schön ist, dann sagt es euch ab und zu mal, es ist im Moment schön,
ja.
Weil, dass man es nicht erst im Nachhinein merkt. Hey, jetzt haben wir wahnsinnig lange über GC geredet, aber ich finde, zu Recht, weil es ist...
Ja, also, du bist jetzt zwei Wochen in der Ferien, siehst einen neuen Haarschnitt, da können wir auch ein bisschen überziehen, finde ich.
Nein, aber was noch spannend ist, wo du gesagt hast, das ist ja auch so ein bisschen Tradition inzwischen, zumindest bei Traditionsclubs, dass wenn es nicht läuft, dass die Fans einen Besuch im Training machen.
Das zu erzählen, ja.
Und hat mir jemand den Trainingsplan geschickt von GC. Und ich glaube, weil er sich aufgeregt hat, weil sie frei waren, irgendwie am Montag, Dienstag und am Mittag erst am Nachmittag einfach trainieren. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Sie haben am Montag geshootet und
ich glaube, das ganze Wochenende trainiert.
Und sie haben das Wochenende durch trainiert und es war jetzt nicht der einzige Club gewesen, wo der Spieler mal in der Nazi-Pause ein paar Tage frei gibt. Weil die sind ja die ganze Zeit jetzt am Durchschutten und vielleicht ist es einmal gut, wenn du die mal ein paar Tage nicht siehst. Ich habe mit meiner kleinen Familie vor einer Woche oder so, sind wir in so eine Wasserparadies in der Region Basel gegangen. Und als ich reinlaufe, kommt mir auch ein FCZ-Spieler entgegen und sagt, zum guten Glück gehe ich gerade, wenn du jetzt hier kommst. Also er hat es nett gemeint. Glaub's? Oder hat es einfach gut gespielt?
Ich glaube, die FCZler mögen dich grundsätzlich, wenn du nicht sagst, sie spielen die Viererkette.
Genau, also die haben auch frei gehabt. Ich finde das jetzt nicht...
Nein.
Sie haben nicht wegen dem 0-4 verloren.
Nein, aber was ich sicher sagen kann, am Samstag ist es, glaube ich, am Samstag morgen haben sie trainiert, geschlossenes Training und dann sind mehrere Dutzend GC-Fans, haben sich Zugang verschafft zum Campus und sind dort aufs Training, also während dem Training reingelaufen, haben, glaube ich, eine relativ klare Ansage gemacht, wo soll in die Richtung gegangen sein, wenn ihr jetzt nicht Gas gebt, dann gibt es Konsequenzen.
Okay, das ist jetzt, Ja, was heisst das?
Das werden wir jetzt sehen, weil sie haben ja nicht Gas gegeben.
Ja, was, aber es, ja, das tönt jetzt so, ich finde, das ist jetzt nicht, ich finde Leute, die Fußball schauen, sich mega identifizieren mit einem Club und dann geht es so nach, dass sie in ein Training gehen am Samstag, Ostsamstag, haben gesagt, nein, wir gehen nicht in den Stau, obwohl das mega lässig ist vor dem Gotthardsturm, wir gehen ins Training, finde ich aller Ehren wert. Ich glaube, dass die Mannschaft nicht Druck braucht. Ich glaube, die Mannschaft braucht jemanden, der ein bisschen...
Okay, aber die Interviews von Ole Sutter gestern...
Ja, darum bin ich eben auch nicht... Ich bin nicht...
Also der Vergleich mit Esel, das müssen wir vielleicht noch schnell... er sagt, es gibt ein doofes Sprichwort. Also ja. Er macht schon die Klammern und es ist ein Sprichwort, wenn du den Esel zum...
Du kannst den Esel nur zur Tränke führen, aber trinken muss er selber.
Genau. Was natürlich bei den Spielern hängen bleiben wird,
ist der Esel.
Er sie mit einem Esel vergleicht.
Ja,
und,
aber,
und die Reaktion heute wird nicht sein, ah geil, jetzt geben wir gegen Vintiersch richtig Gas, jetzt hat uns der Sportchef richtig heiß gemacht. Die Reaktion wird dann eher eine jugendfreie Antwort sein im Kopf.
Aber darf ich... Okay, also... Aber wenn das die Kernbotschaft ist, die sie mitnehmen, das wäre ja, wie wenn der FCB das Gefühl hat, ich hätte sie alle Trottel genannt. Und das hat der FCB auch nicht gemacht. Also ich glaube, man weiss... Also da, ich weiss. Ja, nein, aber... Ja, also falls irgendjemand von GC zuhört und Schweizerdeutsch versteht, der Alain Sutter hat euch nicht als Esel bezeichnet. Wirklich, wirklich nicht.
Kannst du das so endgültig?
Das kann ich so endgültig sagen. Okay. Ja.
Ja.
Aber gut, wenn sie. Ja, gut, dann haben sie halt ein bisschen Wut im Bauch. Vielleicht lenkt das ja auch. Und ich meine, es gibt ja gewisse, die noch einen Vertrag haben, die über Saisonende ausgeht. Vielleicht schauen sie sich auch mal irgendwie Rapperswil gegen Stade Lausanne an. Und überlegen sich, bin ich das nächste Saison? Macht mir das Spass? Also nicht gegen Rapperswil.
Hast du dich mal in die Challenge League verirrt und gesehen, wie Stade Lausanne ausschaut, was die für einen Fußball spielen?
Ich habe eine Geschichte vorbereitet für den Göpp-Halbfinale. Die würde ich jetzt noch nicht verraten, weil sonst machen die alle über Stade Lausanne ausschaut. Ich sage nur State of the Art.
Da muss sich jemand warm anziehen. Wenn die jetzt gegen Winterthur verlieren, also dann ist nicht nur Winti Favorit, wie der Stade Sutter gesagt hat, sondern ein Stade Lausanne Uschi.
Ich sage State of the Art. Ein Stade Lausanne Uschi shootet ähnlich wie GC hätte wollen shooten. Mal Anfang Saison.
Ja.
Gut, jetzt sind wir wirklich lang dort gewesen. Also genau, ich hoffe, dass es mit Konsequenzen irgendwie, also genau.
Liebesentzug.
Ja, es tönt. Aber ich glaube, Liebesentzug hilft nicht. Also wenn du jetzt
also komm, willst, wir gehen jetzt
genau, wenn du willst, es geht in den Abstieg, Liebesentzug hilft nicht. So. Was ist denn noch? Was ist noch gesehen? Jetzt machen wir aber gerade direkt den Abstiegskampf. Wollen wir jetzt in den Samstag reinhüpfen, ja. Was schon mega lang her ist? Wir müssen ja gar nicht gross über den Match reden. Lausanne Winterthur 2-1. Die Hoffnung bei Vinti ist ein bisschen gesehen. Sie haben nicht genau gewusst vor dem Match. Finde ich, ist jetzt bei Lausanne einfach, die machen nur noch Pillepalle und es ist uns alles egal oder so, oder haben sie einfach Spass? Und es ist jetzt ein bisschen Pech gesehen, dass sie in der Offensive ein paar Spieler doch noch ein bisschen Spass gehabt haben. Und der Omar Djane ist, shootet der nächste Saison noch bei Lausanne? Ist der schon wieder weg?
Also ich glaube, wenn andere Clubs ihre Hausaufgaben machen, dann wird er nicht mehr bei Lausanne spielen.
Also das Einzige, was gegen einen sofortigen Transfer in eine richtig grosse Liga spricht, ist halt die Abwehrqualität von der Super League.
Ja.
Wo, ich glaube, weil jetzt halt die Zahlen gerade nicht mehr durchgegangen, ich habe mal geschrieben, es ist die Liga, wo am meisten Goal fallen in Europa. Und das hat schon auch mit der Qualität von der Verteidigung zu tun. Aber eigentlich ist der, also ich hoffe schwer, dass er nächste Saison noch in der Super League shootet, oder zumindest die erste Saisonhälfte, einfach weil es Spass macht, dem zuzuschauen. Aber eigentlich ist er ein bisschen zu gut. Haben wir das Gefühl?
Ich bin absolut bei dir. Ich finde mehr, ich habe das auch mit einem Kollegen diskutiert, als ich das Spiel geschaut habe am Samstag. Ich kenne den Peter Zeidler noch nicht lange und auch nicht gut. Und ich habe einen sehr positiven Eindruck gehabt in dem Moment, wo unsere Wege uns kurz gekreuzt haben. Und ich habe ihn auch immer gefunden bei St. Gallen. gibt es eine unterschiedliche Meinung, wie gut das wirklich war. Aber ich habe gefunden, bei St. Gallen war er immer ein guter Trainer und hat seinen Job gut gemacht. Ich frage mich aber, ob es in der Deutschschweiz nicht ein bisschen untergeht, dass er ein bisschen sehr wenig aus dem Potenzial von diesen Spielern geholt hat. Weil ich habe schon das Gefühl, das Team an und für sich, die Qualität, wäre Top 6 mindestens würdig.
Ja, gebe ich dir recht. Haben wir, glaube ich, du auch schon gesagt. Aber
St. Gallo. Doppelbelastung.
Genau, St. Gallo. Wir reden viel zu wenig über euch. Aber,
kommt nachher noch.
Genau, kommt noch. Aber ich glaube, St. Gallen muss sich Lausanne gut anschauen. Und ich kann mir allerdings vorstellen, dass der St. Gallen Fußball, der jetzt geschootet wird, eher auf die Doppelbelastung funktioniert. Aber auch bei St. Gallen merkst du es ja, sie halten es ja nie 90 Minuten durch, dass ihr Spiel es geht nicht. Und der Peter Zeidler hat unter anderem ist das ist dann auch ein Friktionspunkt in St. Gallen, und das ist ein Friktionspunkt in jedem Club. Er hat seine Idee und die zieht er durch. Und also jeder Gegner weiss, wenn er schuttet, jeder Club, der ihn holt, weiss, wenn er schuttet, und die Mannschaft weiss es irgendwann einmal auch, und das kann auch zu Abnutzungserscheinungen führen und so. Er ändert sein Fußball im Schnitt nicht.
Ja.
Und das ist kein Fußball, der wahnsinnig ressourcenschonend ist. Also die Spieler werden belastet. Und wenn du dann, und wie viele Spiele haben sie jetzt gehabt? Es ist irgendwie über die 50, ja, glaube ich, oder so.
50.
Und dann hast du einen Kader, der vielleicht halt schon nicht überall doppelt besetzt ist. Und eben, du spielst nur um Top 6, kannst vielleicht nicht unbedingt schonen, aber in der Conference League willst du doch noch weiterkommen. Eben, er hat mir in der Mixzone, wo sie in Zürich gewonnen haben, hat er mir gesagt, ja, er hat manchmal fast das Gefühl gehabt, dass sie fast ein bisschen entschuldigen dafür, dass sie in Europa die ganze Zeit gewonnen haben und so weit gekommen sind. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass die Mannschaft mit dem Fußball ohne Doppelbelastung mehr Punkte geholt hat. Aber grundsätzlich ja, finden wir, mit diesem Team müsstest du in der Top 6 sein, bin ich bei dir. Und eben, es ist einfach so, wenn du willst halt Conference League weit kommen, du musst dein Team schon so aufbauen, dass es das kann auffangen kann. Oder die Fußball ein bisschen anpassen.
Ja.
Und Vinti, auch der Match müssen sie eigentlich nicht verlieren.
Nein, auf keinen Fall. Du gehst in Führung. Ist gute Neuigkeit, dass mal jemand Penalty
macht.
Was für ein dummes Foul beim Penalty.
Ja.
Also, ich bin sprachlos. ich meine, muss wirklich nicht verlieren. Das Gefühl, du hast ja dann nachher auch noch 1-2 Chancen.
Ja, also sie, es ist so, eins in Führung, die kommt gerade das 1-1 und nachher bleibt es eigentlich so gleich, dann kommt es 2-1 für Lausanne und dann macht Vinti nochmal etwas.
Mhm.
Und könnte auch nochmal das Goal schiessen.
Ich glaube, der Patrick Kramen hat ähnlichen Eindruck bekommen auf dem Spiel wie du, weil unser Reporter vor Ort hat können beobachten, glaube ganz exklusiv, wie er irgendwie auf einen Fitnesstrainer eingeginkt hat.
Auf den Trainer?
Ja, auf so einen Fitnessgerät.
Vom
Trainer. Wie auch immer dem das
Patrick, sagt. Patrick Kramen wird täglich gegen den Fitnesstrainer.
Nein.
Okay, jetzt habe ich gerade gedacht, dass er so haben die jetzt noch nie erlebt.
Nein, aber also, ja. Man merkt, dass das sind wichtige Punkte oder ein wichtiger Punkt vielleicht flöten gegangen.
Ja, und das Problem von Winterthur in dieser Saison ist Speed. Sie haben zu wenig Speed in dieser Mannschaft. Und darum tut ihnen das so weh, dass der Fabian Rohner immer wieder ausfällt. Zum Beispiel.
Ja.
Und wenn du dir das 1-1, ich glaube, es ist das 1-1, anschaust, das ist einfach auch ein Problem. Also, oder sie werden immer wieder aussen, also ihre Aussenverteidiger, werden immer und immer und immer wieder einfach überlaufen. Weil, wenn man dieser Super League etwas nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass es nicht gesprintet wird. Oder sie sprinten alle wie die Hohlen.
Ja.
Und sie sprinten im Schnitt alle auf dem Flügel.
Ja.
Und wenn deine Außenverteidiger regelmässig einfach überlaufen werden, ohne dass der Gegner noch gross irgendwie muss, super Trickli zeigen oder so, dann ist er halt immer und immer und immer wieder in dieser gefährlichen Phase, also ist er an der Grundlinie und dann ist es einfach schwierig zum Verteidigen. Und das ist ein Problem, das sie vom ersten Match bis jetzt sich bei ihnen einfach durchzieht.
Ja.
Und ja, von dem her, eben, wenn wir jetzt ist das grosse Spiel, oder? Winter GC. Das erste. Ja, aber vielleicht ist das schon das letzte.
Vom Finale.
Vielleicht ist das schon das letzte, oder?
Ja, wer weiß.
Ja, ja, aber ich meine, es kann. Also, wenn GC gewinnt, ist es das letzte. Also, es ist Spiel der, eins von den ersten Spielen der letzten Chance für Winterthur. Und darum, jetzt so aus GC-Sicht, weiss ich jetzt gar nicht, ob einfach nur Mauern, weil eigentlich ein Unentschieden ist ein Sieg für GC. Oder? Jede Runde, die vergeht, wo Winti keinen Punkt aufholt, ist ein Sieg für GC. Ich glaube schon, dass du das Winterthur kannst beschäftigen mit eben, mit einem Aspiensen über links zum Beispiel. Dort müsste eigentlich etwas gehen, oder?
Du, vielleicht kommt der nächste Woche über recht.
Vielleicht kommt er über rechts. Ich habe überlegt, vielleicht, wo die Fans aufs Feld gerannt sind, ist vielleicht der Taktikzettel weggeflogen oder so und dann haben sie ihn nicht gewusst. Oder die Zettel sind verkommen und dann haben sie ihn anders aufs Blatt genommen. Was Winti Mut kann geben, ist, dass sie wirklich, auch wenn das Resultat nicht verraten, sie sind stabil geworden. Und sie haben wieder so Phasen im Spiel, sie haben so Angriffe, wo du siehst, aha, ja, so wollen sie sich lösen. Weil ja. Das Problem ist vom Speed ist ja nicht nur gegen hinten, es ist ja auch gegen vorne. Mhm. Oder? Also der Patrick Ramm muss irgendwie schaffen, aus einem tiefen Block eine langsame Mannschaft gegen Führer zu bringen. Und ich finde, sie haben gegen Lausanne auf dem Kunststrasse, haben sie ein paar so Passfolgen drin, wo du merkst, ah ja, da schaffen sie es, Führer klatschen lassen, auf die Seite klatschen lassen und dann der Seite wechseln und dann ist es offen. Ja. Also ich sehe etwas und bei GC sehe ich wirklich wenig.
Weißt du, was ich noch beeindruckend finde, zum vielleicht Abschluss zu dem Winti-Thema? Ich habe mir ja die ganze Winter anhören, wie schwierig das ist mit Spielern, die nicht im Saft sind und lange nicht gespielt haben und Zeug und Sachen. Lohe ich Leute.
Er kommt einfach rein.
Fühlt ja. Seit einem Jahr weg.
Ja.
Und du merkst, was der wieder für einen Impact hat in dieser Defensive. Das ist, also...
Ja.
Ich hoffe, wenn der gesund bleibt, dann musst du, also... Musst du den holen im Sommer?
Ja, das ist, glaube ich, das letzte Sommer, war das
ja,
so
das gesehen. Dass gesehen.
Einige da hätten wollen holen.
FC Basel hätte den gut können brauchen, glaube ich.
Ja. Ja. Gut, wo hüpfen wir? Und jetzt hüpfen wir zum neu entbrannten Spitzenkampf. Gehen wir nach St. Gallen?
Ja. Und ich finde eben, du hast schon gesagt, oder auch die Fans sind immer kritisieren, dass wir ein bisschen wenig über St. Gallen reden. Sie haben gewonnen, 2-1 gegen Zürich. Es hätte auch höher können ausfallen. Ich finde aber, man muss schon einfach mal grundsätzlich vielleicht schnell loben. Ich finde, sie spielen wirklich gut. Ich finde, sie haben von hinten bis vorne sehr interessante Spieler. Und auch an die den Kader geplant haben, da können sich wirklich ein paar ein Vorbild nehmen. Obwohl die Verantwortung nicht immer noch gut weggekommen sind bei uns. Aber, also, du hast links und rechts Speed. Du hast in der Mitte hast drei, die richtig gut kicken können. Du hast vorne, gute Stürmer. Jetzt der Diego Besio, finde ich, macht auch schon wieder einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich finde, St. Gallen ist sehr heiss. St. Gallen begeistert mich. Und ist jetzt auch das 12. Spiel in Folge umgeschlagen. Neuer Clubrekord. Peter Zeit, das sind es 11 gewesen. Und ich weiss nicht, ob die das öffentlich dürfen sagen, aber wenn jetzt Thun gegen Basel verliert am Wochenende, dann sind es so 9 Punkte.
Ja, aber ich has vorher mit Simon Strimo also es ist ja wahnsinnig komplizierte Rechnung. Wie viele Matches sind es noch? 6, oder? Und sie müssen 13 Punkte aufholen wegen dem Goalverhältnis. Also, das heisst, sie müssen 4 gewinnen von 6 und 1 unentschieden spielen und Thun muss alle verlieren. Es ist, ich mache jetzt unsere Geschichte kaputt, aber nein. Nein. So wie der Strichkampf schon tot war seit Monaten, ist auch das nein.
Du weißt, ich bin dort zum Teil im Sinne von der Attraktivität der Liga, habe ich immer das Prinzip Hoffnung.
Ja.
Ich Ich weiß das nicht. Ich habe das Gefühl.
Also komm, wir suchen Gründe, warum St. Gallen noch Meister werden kann. Ja. Zum guten Glück hat mir der Stefan Kreis, wo ich noch im Zug gehockt bin, schon das WhatsApp geschrieben, ob ich ihm könnte irgendwelche Gründe liefern, für das Wunder. Das wäre
ein Wunder. Das Wunder von St. Gallen. Ja. Das wäre das grössere Wunder als die Meisterschaft von Thun.
Ich würde sogar sagen, es wäre das grössere Wunder als dort, wo der Gallus den Bär getroffen hat. Und der ihm zuerst hat das Brot wegfressen und dann ihn. Und dann hat der Gallus aber geschafft, dass der Bär ihm Brennholz bringt. Und dann hat er ihm Brot mitnehmen und wird weggehen. Ich glaube, es kommt in die Nähe.
Das grössere Wunder.
Oder ähnlich. Da würden ganz viele Leute zuschauen. Beim Gallus war ja das Pech, dass der eine Kollege, der mit ihm dabei war, gerade ausgerechnet dann geschlafen hat, wo das Wunder passiert ist. Aber er hat es ihm natürlich geglaubt.
Ja.
Und darum ist auch der Bär auf dem. Also, sorry. Also, erstens mal, und ja, ich gebe dir recht, ich habe ja mal gesagt, St. Gallen shootet einen grausamen Schissfußball.
Ja, wegen dem hat man uns, glaube ich, immer noch nicht gerne.
Das stimmt überhaupt nicht. Man mag uns mega gut.
Ja, hast du den Club mal nachgefragt?
Aha, das weiß ich nicht. Nein, ich habe beim Club nicht nachgefragt.
Okay.
Ich finde aber inzwischen spielen sie, also es ist wirklich extrem eindrücklich, wie der Enrico Maaßen die Mannschaft jetzt so eingestellt hat, dass sie einfach immer sich mehr Chancen erspielen, als sie dem Gegner geben.
Ja.
Und wenn man so die Entwicklung anschaut, die zeigt nur in eine Richtung. Und sie erspielen sich laufend mehr Chancen. Also das heisst, er hat sie zuerst defensiv stabilisiert, mit wenig Risiko gegen Führen. Und das ist die Phase gewesen, wo ich ab und zu so einen geilen Match geschaut habe und es hat nicht sehr attraktiv ausgesehen. Und jetzt, wo sie aber das haben, also jetzt sind sie halt auch im Flow, das hilft auch, aber jetzt, wo sie die defensive Stabilität haben und wissen, wenn sie gehen können, gehen sie auch mehr gegen Führen und erspielen sich mehr Chancen. Und das siehst, die Kurven gehen auf und auf und gleichzeitig gehen die Kurven von den Chancen, die sie im Gegner geben, runter und runter und runter. Und das... Also, und jetzt wirklich einfach seit Monaten gehen die Kurven immer weiter offen und immer weiter runter. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ein Trainer gut schafft mit Spielern, die verstehen, was er will und das umsetzen auf dem Platz. Und das ist ein guter Plan und der funktioniert in dieser Liga. Ich weiss nicht, ob du durch Europa tanzt damit. Könnte in der Conference League könnte es auch funktionieren. Könnte ich mir noch vorstellen.
Ja.
Nein, wirklich, also Hut ab.
Ich bin begeistert.
Du bist begeistert von was?
Einfach vom aktuellen Zustand und Gezeigten vom FC St. Gallen. Weißt du auch, dass all die Trainer müssen vorher bei Blue anstehen und sagen, wir wissen, was kommt, die erste halbe Stunde drücken sie immer und alle kommen unter die Räder. Mhm. Ausser halt zum Beispiel GC. Oder das nur mal gegen GC sind dann vielleicht die drei Punkte, oder zwei Punkte, die am Schluss fehlen.
Ja.
Aber wie die aktuell in Fahrt kommen, ist schon, ich finde es wirklich beeindruckend.
Also wirklich im November hat das angefangen und seitdem geht es eigentlich nur
drauf. Seit du das gesagt hast vielleicht.
Ja genau, das hat es angespornt.
Ja.
Das hat es angespornt. Nein, also das ist das eine, was ich gefunden habe, wo für St. Gallen, für den Meistertitel von St. Gallen spricht. Dann sind sie... Wenn man so die Pressing-Daten anschaut und wo sie gehen pressen, sind sie einfach sehr konsistent. Also sie gehen relativ hoch drauf, aber nicht ultra, also Thun ist zum Beispiel krass, sie gehen ultra, ultra, ultra hoch drauf. Sie gehen so, aber schon praktisch die ganze gegnerische Platzhälfte, gehen sie drauf, gehen aber manchmal auch ein bisschen zurück und dann hinten haben sie gar nicht mehr so viel Ball. Also sie spielen einen konsistenten Fußball und der Alessandro Vogt ist zurück und ist einfach der Goalmonster. Also wirklich faszinierend, er hat Passwerte sind unterirdisch und...
Von ihm?
Ja. Aber Goal-Chance, Schuss, Verwertung ist er einfach super. Und wenn du gestern den Aliou Balde gesehen hast und nachher siehst, gut, er hat, also es ist noch herzig, er sagt ja nachher im Interview, ja, es ist eigentlich... Es ist jetzt mehr Glück gewesen als können, oder? Dass der Ball im Silas Huber zwischen den Beinen durchgeht. Aber er trifft das Goal zumindest.
Ja.
Und das, genau, das wären also die drei Punkte, die wir noch glauben.
Er hat jetzt gleich viel Goal wie Chris Bedia und Christian Fasnacht. Und weil man ja, glaub, in Bern nicht wahnsinnig viel von einem Torschützenkönig-Titel haltet.
Mhm. Da haben sie so häufig gehabt. Das ist langweilig.
Ist der Alessandro Vogt auf bestem Weg?
Sich als Torschützenkönig nach Deutschland zu verabschieden.
Torschützenkönig, Meister, für St. Gallen kann das noch eine ganz, ganz grosse Saison, historische Saison werden, ich sage das.
Gut, aber zum Abschluss vom St. Gallen wird Meister, den sage ich noch, sie werden es nicht. Aber sie spielen eine Top-Saison.
Bevor du deinen geliebten FCZ auseinandernimmst, die Schiri-Szenen. Mhm. Bukalfa, glaube, ja. Vor dem leeren Goal, wo vom
Goal ist schon noch drin.
Ja, aber allein vom Goal. Lindri Kamberi kommt von hinten. Penalty oder nein?
Ich finde, Lindri trifft ihn schon am Fuß. Und zwar an dem Fuß, wo halt dann der Ball ginkt. Und wenn dir kurz jemand den Fuß anders macht, als du ihn gerade hast wollen machen, dann triffst du den Ball vermutlich nicht genau so, wie du ihn hast wollen treffen. Ich finde es, wenn man so die Fußballform war anschaut, finde ich, ist es so eine klassische, ja, das kann der Schiedsrichter, findet er, es ist ein Penalty oder nicht. Ich finde, in dem Moment, wenn du den Fuß wirklich kurz vor dem Schuss triffst, hinten, ja.
Ja, für mich ist es ein Penalty.
Ja, ich habe den Match geschaut, live, und dann habe ich nochmal die Zusammenfassung angeschaut auf SRF, und das habe ich irgendwie lustig gefunden. Bei beiden Penalty-Szenen haben sie Bilder gezeigt, wo du es nicht gesehen hast, und haben dann gesagt, ja, das erste, nein, ist kein Penalty, und das zweite sehr hart. Ich finde, beim zweiten, er reisst mit links, oder ist das, der rechte Arm ist über der Schulter.
Der linke.
Oder der linke Arm über der Schulter, und der rechte reisst am T-Shirt, ja. Oder umgekehrt. Also, das ist, junger Verteidiger, gibt dem Gegner die Chance, dort am Boden zu gehen. So, also der Arm über die Schulter gelegt. Das
ist sehr unglücklich, ja. Ich finde aber, ich bin nicht zwingend sicher, ob das ein wahrer Penalty ist. Weil ich finde, beim Kamberi-Fall ist es ein wahrer Penalty. Müsste der wahr kommen, wo ja das andere Scherer war. Aus meiner Sicht. Und beim Zweite, was ist es, Walker gegen Besio? Dort finde ich, muss der Wahr nicht zwingend kommen, weil es ist nicht eine ganz klare Fehlentscheidung, weil es ist ein Gerangel, weil es halt sehr viel gibt, nur stellt sich der Walker sehr blöd an.
Ja.
Und ich habe wie so das Gefühl, es gibt immer, also es gibt dort auch keine klare Linie, was wie wo. Aber ja, also am Schluss hat St. Gallen gewonnen und so, aber
ja, und
ich habe jetzt nicht das Gefühl, Lindri Kamberi sagt, sie werden benachteiligt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das gestern der Fall war. Man kann, glaube ich, auch noch über das Hands von Berisha, wenn man ganz böse will, sein, auf dieser Linie, ja. Aktion diskutieren.
Nein, also im Gesamten ein Benal, eine bis anderthalb Benalti sind's gewesen, oder? Ja, und wenn du den Match anschaust, es ist halt ein diskussionsloser Sieg von St. Gallen, Punkt. Mhm. Also das Goal, das der FCZ schießt, ist grossartig, toll, mit viel individueller Klasse von diesen Spielern, wo man es von ihnen erwartet. Der Cavaleiro hat wirklich im Abschluss, ist der top. Super stark, top. Im Spiel selber gesehen immer, finde ich, noch ein bisschen zu wenig eigentlich für das, was er müsste. Aber top. Und Goal sind viel wert. Aber sonst haben sie ja nichts. Wirklich, wirklich nichts. Also, und wenn wir jetzt von der Trendlinie von St. Gallen geschwärmt haben, also die Trendlinie vom FCZ ist einfach wirklich abartig schlecht. Wirklich, also es geht nur drab. Und die sind im Moment, geben sie im Schnitt pro Spiel dem Gegner die Chance für ein Goal mehr, als sie sich selber Chancen erspielen. Und das ist warm. Also so in der Premier League, wenn du plus 0,4 hast, plus 0,5 ist top. Minus 1 ist abartig schlecht. Und das ist nicht, man hat hier Pech gehabt, hier ist mal etwas gegen uns gepfiffen worden, hier hat es eine rote Karte gegeben oder so. Sondern das ist einfach konsistent bist du schlechter als der Gegner. Und eben, sie steigen nicht ab, aber sie müssen jetzt schon wirklich, also die Analyse, sie müssen nicht bis zum Saisonende warten mit dieser Analyse. Die Analyse kann man jetzt machen. Was haben wir verbockt? Also was war das Problem unter Miloš Malenovic? Was haben wir in der Winter, was haben wir sozusagen, wie aktiv gewusst, dass wir es verschenken mit dem Bruch in der Winterpause? Wie ist unser Kader zusammengestellt? Spielen wir den Fußball, der zu diesem Kader passt? Brauchen wir ein anderes Kader? Brauchen wir einen anderen Trainer? Ist der Trainer im Moment überfordert mit dieser Aufgabe? Und muss er halt vielleicht doch nochmal irgendwie eine Challenge-Liga-Runde drehen? Oder trauen wir ihm das zu und er braucht einfach andere Spieler? Aber so, also so kannst du nicht in die nächste Saison starten. Das geht nicht. Es ist, sie erspielen sich keine Chancen. Null. Also sie sind jetzt irgendwie wirklich unter einem Goal pro Spiel, wo sie sich Chancen erspielen. Und gleichzeitig lassen sie ja trotzdem, also St. Gallen das Gefühl, so alle Viertelstunde läuft einmal einer allein aufs Goal, oder? Dann ist es halt im Schnitt der Aliou Baldé, dann ist es nicht so schlimm. Mhm. Aber das ist ja nicht die Taktik, dass du sagst, ja, das ist der Aliou Baldé, der kannst du laufen, oder? Also es ist wirklich schwere Probleme. Und was hilft ist, wenn du eine Lindert Cambert in der Verteidigung hast, weil ich gerade die, also Penalty oder nicht, gibt nicht viele Innenverteidiger in der Super League, die diesen Rückstand noch aufholen.
Ich verstanden.
Oder?
Also, ja, ich verstanden. Ich habe nicht gefunden, generell, also man hat schon gemerkt, dass er in der Verteidigung kann einen Unterschied ausmachen.
Und sie sind defensiv, sind sie ein bisschen stabiler, aber halt trotzdem mit diesen laufenden Aussetzern oder eben, wo dann der Ball dann trotzdem so durchkommt.
Also der Dennis Hediger hat mir ja am Freitag auch schon bestätigt, oder mir und dem Loris Bass vom Tagi, der bei der PK war, hat uns bestätigt, dass er den Umbruch schon wieder am Planen ist. Weil einfach viele Spieler, auch von denen, die wir im Winter geholt haben, dann läuft der Vertrag ja schon wieder aus. Cheveio Zava müssen wir schauen, wo unser Lieblingsspieler hinwechseln wird, aber der wird ziemlich sicher wechseln. Kenny dürfte ja auch ein Wechselkandidat sein mit seiner Torausbeute. Und was ich dann aber spannend finde, ist, man hat zwei sehr gute Techniker, wo man einfach auf die Tribüne setzt, gerade beide. Ja. Feton und Pledion Krasniqi. Wo ich jetzt auf den ersten Moment nicht gedacht hätte, dass jetzt die zwei das disziplinarische Problem von dieser Mannschaft sind.
Nein, und beim Lindrit hat es ja der Dennis Hediger nach dem ersten Match, wo er Pledion Krasniqi. Ach, ich habe gerade sein Radar aufgemacht. Hat er ja nach dem ersten Match, als er auf die Tribüne gesetzt hat, hat er ja etwa dreimal vor dem Match gesagt, nach dem Match gesagt, dass es bei ihm nicht am Einsatz liegt. Mhm. Sondern, dass er einfach nicht in das System irgendwie reinpasst, von einem Moment lässt er schütten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, finde es hure bitter für ihn. Weil ich mag ihn, wenn er shootet. Und ich habe das Gefühl, dass er dieser Mannschaft schon etwas könnte bieten. Aber es ist tatsächlich so, sie shooten im Moment halt gar nicht dort, wo er am besten ist. Also im offensiven, zentralen Mittelfeld oder ein bisschen Achter oder so, Raum, dort shooten sie ja nicht.
Ja.
Also du siehst es auch beim Cheveio, seine Daten.
Gut, der ist jetzt auf der rechten Bahn unterwegs.
Ja, klar, natürlich. Aber wenn du die ganze Saison anschaust, hat viel weniger Ballaktionen, als er in der letzten Saison zum Beispiel noch gehabt hat. Beim Feuilleton, wenn du das Gefühl hast, der hat ein Mentalitätsproblem, der shootet nur für sich, der ist ausgelehnt bis im Sommer, dann hast du die entschieden, den nehmen wir nicht, dann finde ich ja, es geht um nichts mehr, dann shootet er halt nicht mehr. Also, ist jetzt hart für ihn auf eine Art, aber das ist halt das Problem von einem Leihspieler mit Kaufoption. Wenn du als Club weisst, wir kaufen ihn nicht, ja, dann shooten wir mit jemandem, der vielleicht nächste Saison noch da ist oder wir probieren irgendetwas anderes.
Das ist ein Stil.
Ja. Genau. Aber beim Pledion ist es zum Beispiel faszinierend, dass er eigentlich, wenn sie mal mal den Ball hätten, ist er immer noch einer von diesen Spielern, der am meisten kreative Momente drin hat, wo man sogar kann statistisch nachweisen kann. Aber es ist wie so, der ist jetzt irgendwie draus, jetzt ist er 24,
Ja, der, also wenn das, wenn, also da muss man glaube ich auch fair mit ihm umgehen. Ich meine, das ist ein, ich sehe ihn als Zürich-Bub, oder?
Ja, natürlich. Also da, genau.
Muss man fair mit ihm umgehen. Und wenn das so weitergeht, wenn jetzt der Dennis Hediger auch die langfristige Trainerlösung ist für die nächste Saison, und das so weitergeht, dann wird man ihm eine Chance geben, um sich einen Club finden, wo seine Qualitäten besser einbauen kann.
Ja.
Weil, also, ich kann mich an die Zeit erinnern mit Ricardo Moniz, wo FCZ noch um die Tabellenführung gespielt hat. Die Eltern unter uns erinnern sich noch. dort ist es dann darum gegangen, so ist er jetzt so gut, dass es vielleicht sogar ins Ausland könnte langen.
Mhm.
Und ja, jetzt darf er nicht einmal spielen.
Ja, also für ihn wäre jetzt diese Saison, oder mit 24, wäre die gewesen, wo er sich wirklich, Konsistenz ist immer ein bisschen ein Problem gewesen von ihm. Oder er hat immer wieder ein Match drin gehabt, oder eine Serie von Matchs, wo er wirklich super, super, super war. Ja. Dann ist er wieder ein bisschen abgesoffen. Aber das wäre jetzt eigentlich diese Saison gewesen, gerade noch mit diesen ganzen, Transfers im Winter, wo du das Gefühl hast, das Kader ist ausdünnt, oder? Also bevor dann noch Berisha gekommen ist. Wo ich das Gefühl hatte, jetzt müsste er eigentlich ein Führungsspieler sein innerhalb von dieser Mannschaft. Ich habe ihn noch gefragt, ob er irgendwie zu wenig Durchsetzungsvermögen hat, dass er sich nicht zu 10 genommen hat. Jetzt 10 sitzt jetzt auch auf der Tribüne, freut er. Ja, also für ihn finde ich es wirklich, wirklich heftig.
Wir laufen wieder Gefahr, einen Zürich-Podcast zu werden.
Wir haben St. Gallen mega gelobt.
Was haben wir noch?
Ja, Basel.
Also Sion haben wir gar nicht gelobt, aber Sion ist einfach super.
Sion ist super und dort auch spannend.
Beste Defensive von der Liga.
Ja, gut, das ist so, wie die Tolo als Trainer funktioniert. Bei ihm ist ja nicht so überraschend, dass sie hinten keine Goal bekommen. Das Überraschende ist, dass sie vorne Goal schiessen.
So, wenn du mir Anfang Saison gesagt hättest, Anfang April ist Sion die beste Defensive von der Liga.
Aber unter den besten 4, hätte ich dir gesagt. Ja,
unter den besten 4.
Ja. Ja, sicher. Also, Didier Tolo.
Ja, unter den besten 4, ja. Aber es ist ja nicht da. Es ist ein Unterschied.
Ja, klar, natürlich. Aber, liegt vielleicht auch daran, dass andere Abwehren, wo man sich hätte vorstellen können, dass sie unter den besten 4 sind, deutlich nicht unter den besten 4 sind. Looking at you, young boys.
Hören wir zu denen?
Ja. Samstagsmatch 3-3 Basel IB, und das ist wieder mal so ein Match gewesen, wo ich bin nicht im Stadion gewesen, aber es ist auch am Bildschirm, wenn man die ganze Liga anschaut, und die schütten ja beide unter Wert, gurken irgendwo umeinander, und doch, es sind 30'000 im Stadion, du lässt die beiden aufeinander los. Und es hilft natürlich, steile Tribünen, sie sind voll, auch bis in den zweiten Rang, und wirklich, die Tickets sind nicht nur verkauft, sondern die Leute sind auch dort, vor Ort, und die gehen aufeinander los. Das ist einfach cool. Und der Schweizer Fußball braucht die Match, dass es ab und zu mal nach einer grossen Liga aussieht. Und bei diesen zwei, an einem guten Tag, sieht es nach einer grossen Liga aus.
Inklusive Shaqiri schon, hat ich finde, ich tue das ja am Schreck einfach immer unterstellen, dass er ein absoluter Medienprofi ist.
Das ist also genug.
Er weiss genau, was er in der Mixzone sagt, um eine gewisse Wirkung gegen intern oder extern zu bewirken. Und jetzt hat er in der Basel-Zeitung ein Interview gegeben, wo er doch zwei, drei Sachen sagt, im Zusammenhang mit seinem Trainer, im Zusammenhang mit möglichen Vertragsverlängerungen und so, wo schon auch ein bisschen Druck aussendet, finde ich. Und wie man den Scheck dann auch kennt, liefert er nachher auch ab, um den Druck nochmal erhöhen. Und Eckball, ich glaube, ab dem Moment, wo er so einen sensationellen Absatztrick macht, wo zu einer Chance führt, ab dort ist er richtig heiß gelaufen. Da kommt nachher der Eckball, dann kommt das wunderschöne Goal.
Und in diesem Match bietet er halt beides, wo man weiss, wenn man ihn aufstellt, oder? Also ich meine, das Goal ist grossartig. Mhm. Und es ist, glaube ich, vermutlich, also wenn du 100 Spieler den Ball so anspielst, wie viel machen da? Denke, weißt du, was die beste Idee ist? Ich mache mit dem linken Ausserrist.
Es gibt sicher einen oder anderen, der das auch gerne versucht, aber wahrscheinlich nur der Cheddar schafft
es. Es ist schon, also, die Entscheidung, ich schieße jetzt ein Traumgoal und es kommt dann ein Traumgoal raus, das ist schon, eben, genießt es, solange er auf dem Feld steht und so Situationen hat. Und gleichzeitig hat er noch andere Situationen, wo er auch den Ball verliert, vorne so ein bisschen, und sie wären eigentlich gut im Gegenpressing, 3-4 Basel um den Ball rum, und er ist der nächste, für ihn ist aber die Szene beendet. Dann tut er irgendwie, tut er seine Stutzen irgendwie richten und so, um die anderen drei denken, hey, aber wir wären doch eigentlich, man hat eine Chance gehabt, den Ball wieder zu gewinnen, aber gut, jetzt müssen wir halt wieder zurück.
Das hast du eingekauft.
Genau. Also er hat beides, das ist ja Cheddar schon
gegeben. Also die drei Gegengole liegen sicher nicht an ihm.
Nein, das, nein.
Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das eben auch weitergeht. Oder er hat gesagt, er sehe sich nicht in einer Joker-Rolle. Was hat er noch gesagt? Er müsse auch zuerst mal mit der Idee vom Trainer klar werden. Er sei einmal verletzt rausgegangen und es sei aber nicht so, dass jetzt da jedes Mal irgendwie Verletzung im Spiel gewesen sei, sondern taktische Entscheidungen. Und dass sich der Dani Stucki gemeldet hat, wegen Zukunft besprechen. Und ich glaube, das wird ein heisses Thema auch sein, weil ich glaube, die letzte Woche schon mehrmals erwähnt habe. Ich bin mir nicht sicher, wie fest der FCB noch lange plant mit ihm, aber ich glaube, da gehen dann die Erwartungshaltung für die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen auseinander.
Ja, wird für den Club, also falls der Club findet, wir stützen einen Trainer, der vielleicht eher Fußball schütten will, wo der Cheddar nicht reinpasst, wird es nicht einfacher, wenn er mit dem linken Ausserrist vor 30'000 Zuschauern gegen den Lieblingsgegner den Ball oben rechts versenkt.
Ja. Ist es unrecht gewesen? Ich weiß es nicht.
Oder also Mitte rechts.
Aber
oder
du, hast völlig recht. Und ein Effekt, der ja im Zusammenhang mit dem Cheddar sehr wichtig ist, der Metinho. Mhm. Der hat ein Riesenspiel gemacht, gegen IB. Also der ist wirklich wieder, wie vor einem Jahr, der ist jetzt nach seiner Verletzungspause, ist der wirklich von Spiel zu Spiel besser geworden. Was der eins an Kilometer abspult, was der eins über den ganzen Platz in den Zweikämpfen drin ist, Ball erobert, die richtige Idee hat, richtig antizipiert, der hat ein Riesenspiel gemacht. Mhm. Wirklich, wirklich grossartig. Und, darum ist ja eigentlich auch alles gegeben für einen Basel-Sieg. Aber richtig klappt hat es nicht wollen.
Nein, und zu Recht auch. Also, IB hat am Schluss das 3-3 verdient. Es war ein unentschiedener Match gewesen. Findest du nicht?
Ich finde, Basel ärgert sich schon zu Recht, dass sie das. Aber sie haben es, ja.
Also, warum?
Ja, also, wenn du das Spiel führst, musst du es einfach auch zu Ende bringen. Und ich meine, das 1-0 ist ein ganz klarer Goalie-Fehler von Eddie Milson. Auch nicht der erste. Und dann gehst du, Danilo hat gesagt, glaub, du gehst mit einer perfekten Halbzeit in Pause. Und das, ich finde schon, als Basel müsstest du das Spiel eigentlich gewinnen. Mhm. Ja, für IB umso besser, dass sie das noch haben können.
Aber sie haben schon, in der Schlussphase hat nur noch IB geschuttet. Und wenn du dich dann halt so defensiv, also so passiv verhaltest, dann kannst du dich halt nicht wundern, wenn es dann noch eine 3-3 gibt.
Das ist einverstanden. Ich finde auch wieder, es ist wieder mein Lieblings-Soticek, der reinkommt, mein Lieblings-Bacchanin, der reinkommt, wo ich nicht, die haben zwar, sind gerade giftig gewesen und auch Pressing und alles drum und dran, aber wirklich, zündet haben jetzt die Einwechslungen auch nicht.
Ja, sie sind einfach ab dem 3-2 machen sie nichts mehr. Und das ist die Frage, ist es irgendwie, haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt. Haben sie vielleicht auch so viel investiert vorher, dass sie gar nicht mehr haben mögen die Intensität hochhalten. Aber ich habe dann wirklich gefunden, so, ja, IB, die letzte Viertelstunde, die hat einfach IB gehört. Und dann hat, dann geht halt einmal so eine Ball rein, oder?
Ja, also Jerry Seoane hat auch gut gewechselt. Er hat beide Außenverteidiger rausgenommen, durch ersetzt, um nochmal Gas zu geben. Flügel auch. Neue Schwungbach mit dem Virginius.
Ja, wo irgendwie 2,5 Sekunden auf dem Platz steht. Gut, es ist nachher ein eigenes Goal, aber ja. er geht halt sein Speed, eben der Speed, wo man immer dann denkt, bring doch noch ein bisschen mehr auf den Platz. Ja, bei IB ist ja nicht nur die ganze Saison rätselhaft und warum, dass jeder Verteidiger pro Match irgendwie, jetzt haben sie endlich mal die Innenverteidigung stabilisiert, nachher findet er auch die Außenverteidiger, dann mache ich halt den Bock. Eigengoal auch noch, gut, ist unglücklich auf beiden Seiten. Gott,
ja, Eigengoal. Geht schon ein bisschen schlecht im Ball.
Aber das ist ja das Rätsel, aber das andere Rätsel ist vorne. Oder es muss eine logische Erklärung geben, warum der Chris Bedia nicht shootet. Und für uns aussen ist sie nicht sichtbar. Aber es muss irgendetwas Handfestes geben. Eben, entweder hat er Seoane den Autoschlüssel versteckt, einmal, oder er mag nicht, oder er ist nicht fit, oder keine Ahnung.
Aber, also, so gut drauf, wie er ausgesehen beim Stand von 2-3, ist latscht er nicht.
Ja, aber du shootest, also, IB erfindet ja jetzt die falsche 9 neu, oder? Also die falsche 9 ist ja so gesehen, man spielt eigentlich ohne Stürmer, der geht immer ins Mittelfeld zurück. Und bei ihm hast du das Gefühl, es ist der falsche 9 auf dem Platz. Du musst doch nicht mit dem Sende shooten, du musst doch eigentlich mit dem shooten, wo man ein Goal schießt. Seoane hat noch gesagt, ja, der bringt Intensität rein und Läufe und so, ja, okay.
Der Essendo hat schon seine Qualitäten, auch wenn er immer noch kein Goal geschossen hat, finde ich ein bisschen mager für einen 5-Millionen-Stürmer oder 4 Millionen oder wie viele Millionen es effektiv sind. Und das ist natürlich auch das Problem, oder? Du zahlst dem, glaube ich, einen sehr guten Lohn. Du hast eine höhere Ablöse gezahlt im Winter. Und beim Chris Bedia ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung das es wird gehen, oder? Die haben eine Kaufoption. Und dann setzt sich wahrscheinlich tendenziell haben sie sich jetzt einfach entschieden, um auf das Modell Essende zu setzen. Aber dass du dann im, weiß auch nicht, 3-2 hinten bist, in einem Spiel, was um Europa geht, und du hast den Führenden von der Torschützenliste ein bisschen auf der Seite am Einwärmen und bringst ihn nicht, das irritiert mich schon, oder? Dass du ihn nicht einmal als Joker bringst, dass du ihn wirklich gar nicht bringst. Und dann müssen wir, glaube ich, schon irgendwann mal herausfinden, was dort ist, ob es wirklich die Autoschlüssel sind, die er versteckt hat, oder ja, oder ich weiß auch nicht, ob er mal irgendwie Gatorade in die Schuhe geleert hat oder so. Also, irgendetwas ist dort ganz, ganz, ganz schief.
Ja. Und eben, also sie sind jetzt hinter Sion auch noch. Sie sind deutlich hinter Basel. Eben, die Match gehen aus bis Ende also Saison. Europa sind wir 6 Runden. Das ist wirklich das ist ein absoluter Schiffbruch.
Was ich gefunden habe, wenn du so einen Fußball-Samstag hast, dann gehst du durch alle Ligen durch und alle möglichen Formen von Intensitäten und taktischen Aufstellungen und so weiter. Und also weißt, ich habe nach dem IB-Basel-Spiel habe ich Atletico Barcelona geschaut und wie die presst haben, auf die Leute los sind, auf jeden Ball, selbst noch mit einem weniger Atletico Madrid und so weiter. Und dann siehst du Joel Montero vorher 90 Minuten in Basel. Und das ist wirklich, ich will gar nicht auf ihn rumreiten, wir haben ihn letzte Woche gelobt, das war einer der Gewinner von dieser Nazi-Ding, dass er wirklich eine Alternative sein könnte, und er hat sicher Qualitäten in der Offensive, hat dann am Schluss auch wirklich nochmal Gas gegeben. Aber so die erste Halbzeit Joel Montero, wenn du ihm zugeschaut hast, also ist hätte können, wie soll ich das sagen, dass es nicht so böse ist? Nein, es ist wirklich einfach nicht gut gewesen. Es ist wirklich ein Paradebeispiel gewesen, wieso das IB Mühe hat in der Defensive. Der hat nicht wirklich gepresst, sondern das ist ein Rumgejoggen gewesen, keine Intensität. Der hat die Räume nicht zugemacht, wo offensichtlich seine Räume gewesen sind. Also entweder hat Jerry Seoane in einem Vogelwilde Vorgaben gegeben, dass er ja nichts mit dem soll zu tun haben, was alle anderen sonst machen. Oder er hat wirklich seine Rolle im Defensivverhalten überhaupt nicht ansatzweise genügend erfüllt. Nicht mal ungenügend, sondern es ist wirklich schlecht gewesen. Und wenn du dann den Joel Montero hast, der nicht Gas gibt im Defensivverhalten, ein Alvin Sanchez, der vielleicht auch eher so ein der Künstler ist als der defensive Arbeiter, dann bist du schon 9 gegen 10.
Das wird schwierig, ja. Das wird schwierig. Ja, und bei Montero ist so, ist ja die Frage, warum, also kann er nicht konstant Gas geben? Weil wenn er ja Gas gibt.
Ja, bei der 80. Minute macht er nachher einen riesen Sprint gegen hin.
Nein, ich meine, also, weißt, ich meine nicht in einem Match, kann er ja. Nicht in einem, sondern in einer Saison ist, wo, also, ich meine, eben, der dürfte ja eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz shooten, mit all diesen Anlagen, die er hat. Finde ich.
Ja, also, wenn Top-Clubs das angeschaut haben am Wochenende,
ja, klar. Nein, es ist logisch, warum er immer noch in der Schweiz shootet.
Und wieder,
so, warum bringt er das nicht?
Tun ich den noch weiter rein interpretieren, wieder das Führungsproblem, dass dem auch niemand sagt auf dem Feld, mach doch mal deinen Job. Schau mal, wo du stehst, wo du rennst und wo du nicht rennst. Und, also mach doch mal. Und dass das immer niemand sagt. Du hast den Captain direkt hinten drauf, auf der linken Seite. Irgendwann haben wir in der ersten Halbzeit nur noch dem Joel Montero zugeschaut, gar nicht mehr am Ball und haben uns kaputt gelacht. Also es ist wirklich... Also,
gut, das ist manchmal ein bisschen gemein, wenn man sich auf etwas eingeschossen hat, dann fällt natürlich auch alles auf.
Es ist wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich gewesen. Ja.
Und der FCB? Wie hat dir das so gefallen?
Eben. Moutinho top, Shaqiri top, Beni Traoré. Man merkt, es könnte jetzt aufs Transferfenster zugehen. Tue ich ihm jetzt mal böse unterstellen.
Beni Traoré shootet einfach erst. Der Beni Traoré ist ein Frühlingsmensch.
Ja.
Wenn der Herbst kommt, dann werden die Tage werden kürzer. Und das gefällt ihm offensichtlich nicht. Das ist ja letzte Saison auch um die. Und es ist wirklich, es ist krass.
Ja.
Ich habe da ein bisschen in einem Datentool umeinander gespielt, haben wir geschaut, Jadon Shaqiri im Vergleich zur letzten Saison. Und eigentlich ist er immer noch, hat eigentlich die gleichen Werte, also erwartbare Assists und bla bla bla. Dort, was krass anders ist, ist sozusagen beim Glück. Also, letzte Saison hat er massiv überperformt bei den Assists. Also, die anderen Spieler haben massiv mehr Goal geschossen mit seinen Pässen, als das statistische Modell erwartet hat. Also, der Jadon shootet eigentlich die gleiche Saison wie letzte, aber die anderen machen halt einfach die Goal nicht. Und jetzt hast du plötzlich wieder eine Traoré, wo halt auch kein Match entscheiden kann, oder? Und ja.
Ich bin weiterhin der Meinung, man ist ein guter Stürmer entfernt gewesen von der Titelverteidigung.
Wir werden es nie können beweisen, aber ja.
Ich habe gefunden, der Ibrahim Salah hat das auch noch gut gemacht. Die Intensität, die der Joel Montero nebendran hatte, hat er doppelt so fest gemacht. Wujo schon auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt und Marvin Hitz ist schon...
Bei dem Goal, sieht er den Ball sehr spät?
Das kann schon sein, aber der Anspruch von ihm selber ist doch, dass er den hat.
Ja, logisch, klar. Ich habe nur gedacht, so nach, wenn er an ihm vorbeigeht, ist er überrascht, dass er nicht abgelenkt wird. Irgendetwas dort vorne dran muss irgendwie... Weil sonst, er spielt keine schlechte Saison. Der Hitz. Spielt keine schlechte Saison. Aber wie du gesagt hast, ist er nicht der Erste.
Nicht der Rückhalt vom letzten Jahr. Habe ich jetzt das Gefühl. Aber vielleicht bin ich zu hart.
Ich finde,
Albiati könnte man sagen, ist das gleiche
nicht,
vorne.
Es liegt nicht am Goalie, dass der FCB den Titel nicht verteidigt.
Nein, es liegt am Sturm. Stefan Lichtsteiner, sind ganz viele Fragen auf Instagram noch reingekommen.
Gesperrt.
4 geile Karten nach 11 Spielen.
Top. Also eigentlich das eigentlich Überraschende ist, dass es nicht 4-10 gewesen sind oder so. Also wenn du bei der ersten Match an der Seitenlinie siehst, hast du gedacht, der ist im Schnitt jedes 5. Spiel gesperrt. Er hat es ein bisschen geruhigt, finde ich.
Ja.
Ich finde schon.
Ja, ja.
Also wenn man es mit der ersten Match, wo man denkt, Jesus Gott, er hat, das darf man wirklich, aber er hat halt die Momente, wo er sich komplett nicht spürt an der Seitenlinie, oder? Und wenn also, bei ihm ist, glaube ich, so eine Gerechtigkeit, ich glaube, er würde wahrscheinlich von sich sagen, dass er ein Gerechtigkeitsfanatiker ist. Und wenn er das Gefühl hat, dass er oder seine Spieler ungerecht behandelt werden, dann dreht er im roten Bereich. Und das war ja dort gewesen, wo du, weißt du, den Vujo mit dem Schuh auf dem Hals. Benito, ja, genau. Ja, finde jetzt schon auch Schuh auf dem Hals.
Ich finde, musst du nicht abpfeifen.
Könntest du es pfeifen, oder? So. Aber ja, genau. Von der ganzen Szene her, auch nicht unbedingt, wenn der Ballverlust basiert nicht darauf, dass er mit dem Schuh auf dem Hals steht. Aber er steht mit, also, unangenehm. Also, kann man schon auch pfeifen.
Ich finde aber schon, ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich vielleicht auch international vergleiche, er kommt mittlerweile schon für sehr schnell geil über. Zumindest vielleicht mal in Schutz nehmen. Also er ist sehr intensiv an der Seitenlinie. Wir haben auch schon Beispiele besprochen, zum Beispiel mit dem Amir, wo Abrashi, wo sehr unglücklich gewesen sind. Er sieht zum Teil auch wirklich fast ein bisschen zu impulsiv aus, wie er mitgeht draussen. Aber für alles, eben, ich finde, bei so Sachen, bei so einer Situation darfst du dich dann als Trainer vielleicht schon auch aufregen. Ich weiss nicht, ob er so für Wortwahl benutzt hat, aber darfst dich schon auch aufregen, ohne dass du geil siehst. Da gebe ich ihm schon recht. Also
ja, klar. Ich habe mir aber dann auch gedacht, wir wissen nicht, was hat er vielleicht etwas gesagt, aber ja. Mir hat es jetzt auch nicht gedacht, das ist jetzt es ist auch noch relativ früh im Spiel und so, er hat sicher nicht schon 100 Mal mit dem vierten Offiziellen umeinander gekehrt.
Aber es ist schon krass, wie, oder ich habe das Gefühl, die FCB-Fans sind dann sehr kritisch. Wir haben dann auch immer wieder mal kritisch gesehen oder Aussagen von ihm und es ist schon, weißt du hast ein super Spiel. Ich habe auch das Gefühl, oder ich habe müssen wir nachher noch schnell entscheiden, Trainer des Monats. Ich meine, er ist eigentlich der mit den meisten Punkten gewesen, im Monat März. Also es zeigt ja viel in die positive Richtung und trotzdem nach jedem Spiel hat man irgendwie so ein kleines Thema über ihn, wo nicht zwingend positiv ist. Und jetzt sind es halt die geilen Karten.
Ja, aber das ist auch, das kommt ein bisschen, das ist Teil vom Job. Wenn du Trainer vom, Entschuldigung, FC Thun bist oder von Lausanne Sport, dann ist es halt nicht so. Und in Basel, viele Medien, mega grosses Interesse, alles wird ein bisschen genauer angeschaut. Und da ist halt, und der Trainer ist im Fokus, du bist das Gesicht bis zu einem gewissen Mass von diesem Club. Und dann musst du wissen, dass halt alles genau angeschaut wird. Ja. Finde ich jetzt nicht. Also, ich glaube, es ist nicht eine Kampagne oder so. Weißt
du? Schon wieder das Wort. Nein, ich rede nicht von einer Kampagne. Ich rede mehr, es ist ja auch für ihn scheiße, dass wenn er gute Ergebnisse abliefert als Trainer, wenn wir nachher die ganze Zeit über gestikulieren oder Baustellen neben dem Platz.
Aber das ist Teil von diesem Job. Es gehört dazu.
Ja.
Das gehört dazu. Und wenn du das nicht willst, dann hol dir halt nicht 4 geile Karten in 11 Match. Das kannst du aktiv beeinflussen als Trainer.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch ein Typ könnte sein, der ab und zu mal eine geile Karte holt als Trainer. Darum bin ich da jetzt vielleicht ein bisschen weniger kritisch. Aber es ist schon.
Ich bin gar nicht kritisch. Ich sage, es ist ein Fakt und du musst dich nicht wundern, wenn darüber geschrieben wird.
Also
und dann lebt damit und dann ist, also wenn es für dich okay ist, wenn er so will, sie an der Seite nimmt, dann sei es so. Und dann lebst du halt damit, dass darüber diskutiert wird. Also er ist nicht der erste Trainer in Basel, wo das Verhalten an der Seitenlinie vom Publikum angeschaut wird. Das ist bei jedem Trainer so. Also so. Okay. Das ist nichts Stefan Lichtsteiner Spezifisches.
Gut. Wenn wir noch über die Abschiedstournee von Mario Frick?
Mario Frick, ja.
Haben jetzt sie aufgehört? Betrieb eingestellt?
Hä?
Betrieb eingestellt?
Ja, also was
das, was man von Lausanne erwartet hat, haben sie jetzt gemacht.
Hat jetzt Luzern gemacht. Genau, 3-0 bei Servet verloren. Bei ihm ist es faszinierend, dass er eigentlich auch das Team mega stabilisiert hat und eigentlich. Also, wenn du jetzt nur auf Daten gegangen wärst, hättest du müssen sagen, müsstest du eigentlich mit dem verlängern. Aber ich begreife es, dass halt nach einer gewissen Zeit man irgendwie das Gefühl hat. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass du die Mannschaft angeschaut hast bis zum Entscheid und hättest müssen sagen, ja, das ist alles kaputt, wir müssen wechseln. Aber wahrscheinlich ist hier auch, vielleicht ist auch zwischenmenschlich, hat man das Gefühl, ja, irgendwann mal muss man etwas ändern. Er ist ja auch hat immer wieder gesagt, ja, er wird nicht in Luzern pensioniert werden. Das sind halt also Aussagen, die auch irgendwie reinkommen. Und Top 6 halt zum zweiten Mal jetzt verpasst. Das ist halt auch ein Fakt. Und dann, also ich bin mega, also ja, und dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, du hast den Ersatz, der noch frisch ist, wo vielleicht ein bisschen neue Ideen reinbringt, der auch bereit ist, mit jungen Spielern zu arbeiten, wo aber schon im Club ist, wo man auch schon kennt, wo man das Gefühl hat, also wo man ja weiss, ob man mit dem zusammen arbeiten oder nicht menschlich, dann ist es halt die logische Entscheidung.
Und hast du das Gefühl, das geht jetzt alles auseinander? Also weißt du, kommen die jetzt gegen St. Gallen die nächste? Nein, wahrscheinlich nicht.
Okay.
Die haben immer wieder Aussetzer gehabt gegen
jo.
Oben wie unten.
Ja, und du könntest jetzt auch sagen, Servet hat wahrscheinlich von diesem Match, solche Match, haben sie jetzt irgendwie schon 30 abgeliefert. Und im Schnitt haben sie einfach nur unentschieden gespielt oder verloren, weil sie sich irgendwie zwei Ball ins eigene Goal geinkt haben oder noch zwei Penalty verursacht haben. Jetzt haben sie das halt mal abgestellt. Joel Mall, 3 Rippen gebrochen.
Gute Besserung.
Gute Besserung. Also er hat ja schon aus dem
Spital postet.
Genau, aus dem Spital postet. Und ist noch krass, oder? Ich am Fernsehen hast du gar nicht das Gefühl, dass es so ein verrückter Zusammenstoß ist.
Mhm.
Aber offensichtlich ist es das gewesen. Und zeig dir mal, was für ein crazy Job das Fußballgoalie im professionellen Fußball ist.
Ich verstand.
Oder? Ohne Helm, ohne Brustpanzer, ohne nichts, kommst du am anderen in die Stollenschuhe rein.
Ja.
Damit haben wir den Match abgefrühstückt, oder? Und dann hast du noch Lugano gegen Thun.
Lugano fällt es mir momentan ein bisschen schwer, darüber zu reden. Machen wir Kopf. Ey.
Sicher?
Ja.
Also warum?
Das kann ich jetzt da so
nicht. Ah, okay.
Aber Botani kann man vielleicht noch schnell, ist noch eine beeindruckende Pressekonferenz gewesen. Oder so eine Identifikationsfigur, wo Brühl ihm fast erzählt, wie gern, dass er geblieben wäre. Und die Chefin links und rechts, sagen, ja, wir haben dann ja U21 angeboten.
Mhm.
Ja.
Das ist, also, so Spieler kannst du ja eigentlich nie gut verabschieden.
Ja.
Also ganz, ganz, ganz selten, dass beide gleichzeitig sagen, es ist jetzt gut. Für mich ist es okay, und der Club sagt ja, also, sondern irgendwie, also, das ist immer schwierig. Entweder endet es in Tränen, wenn der Spieler noch hätte bleiben wollen, oder auch bei Kunden nimmt der Vertrag. Und als Club musst du halt, das ist ein scheiß Business, oder? Als Club musst du irgendwann einmal entscheiden, bringt uns der Spieler noch für das Geld, was er will, und auch vielleicht, also, wenn er findet, dass er wert ist, bringt er uns das noch, was wir von ihm brauchen. Und er war viel verletzt. Oder er war ja nicht mehr der Botani, der über die Spielfelder tanzt ist, wie in seinen Jugendjahren.
Es ist, manchmal muss Business über Emotions, oder sagen wir
auch eigentlich Kollegen. Immer. Eigentlich musst du immer.
Ja, es gibt Ausnahmen. Aber das ist halt so ein Business-Entscheid.
Ja. Und Lugano plant nicht zu Unrecht europäisch. Sie wissen, was sie für eine Intensität brauchen. Sie wissen, wie viele Probleme sie jetzt immer gehabt haben, wenn sie europäisch gespielt haben. Sie werden ihr Kader weiter in der Breite im Jahr ausbauen mit Spielern, die halt mehr Zweikampfintensität haben und so. Und sonst spielen sie jetzt halt auch, sie spielen eine sehr, sehr, wenn man St. Gallen sagt, die haben wirklich einen Fußball, wo man weiss, Und Lausanne, ja, unter dem Zeitl, das ist, und Lugano hat auch den Fußball. Der ist ganz anders als die ganze restliche Liga.
Mhm.
Und das finde ich spannend. Und darum finde ich es noch auch cool, dass sie das jetzt so durchziehen und tun, ja.
Lugano ist auch so, oder die haben immer wieder Themen rund um die Mannschaft und es scheint die irgendwie nicht gross. Also jetzt hat das Goalie-Thema wieder.
Ja. Auch spannend.
Von Balmos, wo eigentlich, glaube ich, klare Nummer 1 entschieden worden ist, intern, so interpretiere ich das. Amir Saipi, wo aber, wenn er kommt, eigentlich noch gut hebt. Und jetzt auch schon mit anderen Clubs, wo glaube ich, ja, Zeichen schon auf Abschied stehen. Immer wieder so ein bisschen Sachen. Girgic hat, glaube ich, gesagt, wenn wir Europa nicht Was hat er genau gesagt?
Habe ich nicht im Kopf, nein. Sorry.
Wenn wir... Das ist aussuchen.
Dann schau ich noch etwas zum Goalie-Thema. Du kannst nicht mit von Balmosen und Saipi in die nächste Saison gehen. Es ist für beide nicht gerecht. Es ist wahrscheinlich auch für Teamhygiene nicht gut. Und darum wird der Amir Saipi den Club im Sommer verloren. Weil sie haben den von Balmosen jetzt fix übernommen. Ja. Also damit ist die Entscheidung gefallen. Es spricht extrem für den Amir Saipi, dass er immer seine Leistung bringt, wenn er reinkommt. Wenn man immer sagt, Goalie ist eigentlich schwierig, wenn du nicht die ganze Zeit shootest. Und der wird den Club finden. Also, kann ich mir.
Ich glaube, ja.
Also,
das und wird schlechter.
Wird kein Problem sein. Ich finde es spannend. Ich finde es auch spannend, weil ich habe keinerlei Hintergrund, warum dass man sich für den Von Balmosen und gegen den Saipi entschieden hat. Vom Spielstil her, dünkt mir der Saipi eigentlich ein bisschen der modernere Goalie zu sein. Aber wahrscheinlich sind sie jetzt wirklich so auf der Suche ein bisschen nach, keine Ahnung, Führungsfiguren, haben sie das Gefühl, charakterlich brauchen wir irgendetwas anderes. Also ohne, dass ich jetzt will sagen, dass es mir so ein Charaktersau ist, aber irgendwie es kann nicht nur um habe ich das Gefühl, die Goalie-Qualität gehen. Was hat er gesagt, Anton Gürgic? Ich schieße nur noch Penalty.
Nein.
Wenn wir nicht europäisch shooten, schieße ich nie mehr Penalty.
Ja, so ähnlich. Er hat gesagt, sinngemäß gesagt, dass wohl die halbe Mannschaft weg wollen, sollte sich Lugano nicht für Europa qualifizieren.
Mhm.
Das ist ja schon auch noch, also weißt, passiert jetzt auch nicht jedes Wochenende, dass ein Spieler so eine Aussage trifft.
Ja.
Also, ich sage jetzt mal, wenn der Scheck oder der Loris Benito oder der Lukas Görtler so etwas sagt, ist ein bisschen mehr los medial. Als wenn es jetzt halt an der Gier gibt.
Ja, ich nehme an, Corriere del Ticino wird schon einen Sonderausdruck gebraucht haben zu dieser Aussage. Aber ja, aber also, es ist mega offen. Es ist auch, also, da tut auch ein gewisser Druck ja aufs Team aussetzen. Und andererseits ist es aber auch logisch. Also, nichts gegen den FC Lugano jetzt, aber wenn du den FC Lugano, du gehst dort an, weil du shootest im modernen Stadion von der Schweiz demnächst. Der Lohn ist gut, das Lebensstandard ist relativ hoch, aber nur Super League da unten shooten, dann bekommst, hast du dann nicht die Spieler, die der FC Lugano sich, glaube ich, vorstellt, die er will haben. Mhm. Du willst ja nicht die haben, sagen, Palme und See und Kaffee und so. Also das, sondern du willst ja Spieler haben, die wirklich etwas wollen erreichen. Ja. Und dann musst du halt zumindest Aussicht auf Europa bieten, finde ich. Das ist total logische Aussicht und werden sie auch.
Also, ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass gerade die Hälfte von der Mannschaft alle ganz Europa drauf mit den Haufen scharren, dass die gerade verpflichten können, falls Lugano. Also,
ja, aber der Fußballtransfermarkt ist ja so schräg, oder? Dann, ich weiss doch auch nicht was. Dann gibt es noch irgendeinen Club in Tadschikistan, der auch gerade Meister werden will und ziemlich viel Geld hat. Dann gehst du halt dort hin.
Gut. Kommen wir zum Trainer des Monats.
Wie viele Matches sind denn überhaupt im März?
Weiß es nicht, je nachdem, glaube ich, 4, weil zum Beispiel der FCB hat am 1. März gespielt.
Ja.
Das Publikum hat entschieden.
Mhm.
Mauro Lustrinelli, Platz 1. Patrick Roman, Platz 2.
Mhm.
Und der Mario Frick auf Platz 3, ganz knapp vor dem Enrico Massen und dem Gerald Scheiblinner.
Gerald Scheiblinner finde ich ist schwierig, oder?
Schon ein Abschiedsgeschenk. Also, Publikum sagt Mauro Lustrinelli, jetzt bin ich auf deine These gespannt.
Ja, würde ich jetzt, also nicht nur, weil es dann der Hattrick ist, würde ich diesmal, glaube ich, verzichten. Mauro würde es, glaube ich, auch verstehen, wenn er es nicht zum dritten Mal wird. Ich hab jetzt andere Favoriten und die sind aber nicht unbedingt wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht geschaut, wer wie viel Match gewonnen hat oder so, sondern einfach was die jetzt in der bis jetzt erreicht haben und wie sich das Team entwickelt und im Verhältnis zu dem, was sie zur Verfügung haben. Ein heißer Kandidat ist für mich der Didier Tolo. Weil irgendwann mal müssen wir den geben, finde ich. Also bei Top 6 mit Sion erreichen, beste Abwehr von der Liga, obwohl der Tobi wieder mal das nicht erwartet hat. Vorne tatsächlich auch noch Goal schießen und unter dem CC arbeiten, 2 Saisons lang. Und es könnte ja noch sein, dass er im Sommer, dass es dann vorbei ist. Mhm. Und der andere ist mir jetzt der andere ist Enrico Maaßen. Weil ich wirklich finde, die Mannschaft hat sich extrem gut entwickelt. Ja. Ich habe das jetzt aber nicht, ich habe gar nicht das Resultat durchgegangen.
Du musst ja jetzt vorbereitet sein, wir müssen das jetzt küren.
Ja, okay.
Ich habe gedacht, Patrick Roman wäre auch noch ein Thema. Mhm. 5 Punkte gut gemacht, als tot gesagt, das Winterthur gegenüber GC. Ich finde aber schon, in Anbetracht dessen, dass er ja noch im März auch die Serie von 11 Spielen ohne Niederlage geschnappt hat oder egalisiert hat von Peter Zeidler, würde ich meine Stimme, glaube ich, an Enrico Maaßen geben.
Dann finde ich, gebe ich die auch.
Einige muss auf den Enrico Maaßen.
Ja. Auf die Vorhe, dass wir es dann auch zweimal geben müssen, wenn er ja dann noch Meister wird.
Und Göppsieger.
Und Torschützenkönig. Er selber. Ah nein, der Alessandro Funk.
Gut, dann schauen wir mal, ob der Enrico Maaßen spielt am Wochenende.
Also, wir müssen, glaube ich, alle sagen, wir sind irgendwie XXL, weil ich eine Woche lang nicht reden durfte, sind wir jetzt über 1,5 Stunden.
Ja, ich habe gemeint, wir sind jetzt bald 2 Stunden. Carlo ist schon so nervös.
Das ist, weil ich daheim nie zu Wort komme.
Gut. Also, Sali.
Danke vielmals fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao
zusammen. Bis dann. Tschüss.